Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Hallo, herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge der Privatpiloten-Lounge. Auch in diesem Jahr, in 2023, haben wir uns wieder Podcaster eingeladen und ja, man könnte jetzt sagen einen Außenstehenden, aber der hat mit der Fliegerei natürlich zu tun. Ich freue mich sehr auf unsere Mitstreiter, auf unsere illustre Runde, die wir heute hier zusammenstellen dürfen. Wir haben die Jungs von Abgehoben da, dem Podcast für die Hubschrauberfliegerei. Das ist zum einen der Tim. Herzlich willkommen, lieber Tim.
Hallo, grüß euch.
Tim ist 44 Jahre alt, er ist bei der Landespolizei Nordrhein-Westfalen. Das ist ganz wichtig, dass ich das betone, er ist bei der Landespolizei. Er treibt sehr gerne Sport, er hat eine Hubschrauber CPL-Lizenz und damit eine Frozen ADPL, da ist er gerade dran am Arbeiten. Der zweite im Bunde, wenn ihr den Podcast auch fleißig hört, so wie ich, das ist Andreas. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Andreas.
Guten Abend, viele Grüße von mir.
Andreas ist 46 Jahre jung. Er ist Rettungsflieger auf dem Hubschrauber. Seine Hobbys sind Fluglehrerleben und Prüfer. Und er fährt, wenn es dann noch passt, Jetski. Das macht er dann wahrscheinlich immer, wenn dann irgendwie X-Ray auf dem GAFO angezeigt wird. Dann findet man ihn auf dem Jetski. Ja. So, und jetzt den Herrn, den ich vorstellen möchte. Da werde ich gar nicht viel mal zu sagen. Da werde ich einfach nur so ein paar Tipps bzw. Eckdaten von ihm hier in den Raum reinwerfen. Er ist 47 Jahre jung. Er hat eine Lotsenausbildung begonnen. Dann ist er zur FIS gewechselt bei der DFS. Er fährt sehr gerne Motorrad. Die Geräusche, die man bei ihm im Hintergrund gerade hört, das ist ein Kater. Der ist nämlich extrem schlecht gelaunt. Irgendwann möchte er gerne mal eine PPL machen. Und ich leite es mal mit den Worten ein. Langen Informationen.
Schönen guten Abend, schön, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, Deutschlands nettester und lustigster FIS-Experte. Ich freue mich sehr, dass du in der Runde dabei bist.
Ja, FIS-Experte, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich Tim und Andreas wiedersehen darf. Bei Ihnen im Podcast war es ja schon super und ich denke, bei euch war es mindestens genauso gut.
Und jetzt fehlt noch einer. Moin Stade. Moin, lieber Johann.
Moin Fritz, moin in die Runde.
Das haben alle vorgestellt. Was unsere Zuhörer jetzt aber noch gar nicht so genau wissen, wir kennen die Jungs von Abgehoben ehrlich gesagt noch gar nicht. Wir haben uns jetzt virtuell heute gerade eben vor guten 10 Minuten kennengelernt. Vorher haben wir fleißig über Instagram geschrieben. Und was ich gerne mal wissen würde von euch beiden, gerne Tim und Andreas, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
Ja, da nehme ich mal direkt das in die Hand, weil ich hatte diese Idee, einen Podcast zu machen und wir haben uns auf der Rotors 22 kennengelernt. Vorher auch so ein bisschen Instagram-Kontakt, wie das so ist, ne? Und die Rotors 22, die war ja in Köln und der Andreas war da Flugbetriebsleiter und da haben wir uns kennengelernt, weil die Polizei mal geguckt hat, ob das Helipad, was da eingerichtet wurde, auch so den Vorschriften entspricht und sind da auch mal angeflogen und gelandet. Und auf dem Weg habe ich den Andreas kennengelernt und habe direkt gedacht, Mensch, das vibet irgendwie zwischen uns und habe ihn gefragt, ob wir dann den Podcast machen. Ja, und dann ist das entstanden. Oder Andreas?
Ach so, dem ist nichts hinzuzufügen. Du hast das sehr schön erklärt. Genau so ist es gewesen. Da stimme ich dir voll zu. Ich hatte ganz früher auch schon mal drüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Da habe ich gedacht, nee, und mit über was und mit wem und hin und her. Und dann hatte ich das mal wieder verworfen. Und deswegen fand ich so witzig, dass der Tim so spontan damit um die Ecke kam. Damit hatte ich nur wirklich nicht gerechnet, weil wir hatten da nicht lange vorher drüber gesprochen, wäre das eine Idee und so weiter, sondern Tim kam einfach nochmal zu mir um die Ecke. Ich stand irgendwo auf der Messe, du Andreas, wollen wir nicht einen Podcast machen? Okay. So fing das alles an, ja. War eine gute Idee, Tim.
War jetzt aber kurzfristig dann, ehrlich gesagt, oder? Weil, wie lange gibt es jetzt abgehoben bei euch?
Ein Jahr. Also wie fast gesagt, wir haben uns im November 22 haben wir uns kennengelernt und Andreas sagt so, ich kam um die Ecke und habe spontan gefragt. Also wir haben uns unterhalten und ich habe nach 1,5 Stunden auf die Uhr geguckt und wir hatten irgendwie so keine Sekunde Sprechpause und da habe ich gedacht, also wenn man so locker 1,5 Stunden miteinander redet und von einem aufs andere Thema kommt, da kann man einen Podcast machen. Dann habe ich ihn gefragt. Ja, und im Januar 23 haben wir dann die erste Folge released, ja.
Cool. Arne, du jetzt als, naja, irgendwie schon Flieger oder auch, naja, so halber Flieger, ne? Du bist ja unser FIS-Experte in der Runde. Sag mal, wie bist du denn eigentlich zur DFS gekommen?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ich bin zur DFS gekommen, nachdem ich erst über die Berufspilotenausbildung bei der Lufthansa tatsächlich nachgedacht habe und mich da informiert habe. Muss aber gestehen, dass mir die Ausbildung dann doch ein bisschen zu teuer war. Was die an Risiko von einem wollten, fand ich eigentlich für einen, der ein Sicherheitsdenken haben soll, ein bisschen riskant. Damals waren das 160.000 D-Mark, die man als Kredit aufnehmen sollte. Du kannst ja dann durchaus ja dann doch durchfallen oder krank werden und diese Ausbildung nicht schaffen. Und dann hast du damit Anfang 20 irgendwie anteilig mehrere 10.000 Euro Schulden. Das war mir dann irgendwie zu riskant. Und dann habe ich mich bei der DFS beworben, weil ein Bekannter von mir durch diesen relativ harten Fluglotsentest durchgefallen ist, aber erst ziemlich am Ende. Und dann dachte ich mir, ich probiere das einfach mal. Und wieder erwarten habe ich den bestanden und so bin ich bei der DFS in der Fluglotsenausbildung gelandet.
Noch so einer, ne? Ja. Diese Woche waren wir bei euch in Lang und da hieß es auch immer, bereitet euch bloß nicht auf diesen DLR-Test vor, weil die fallen alle durch und die Leute, die so zufällig mitkommen, die bestehen dann.
Richtig. Das ist tatsächlich so. Ich hatte ja überhaupt keinen Druck dahinter. Meine Eltern haben mit Fliegerei nichts zu tun. Wenn man jetzt Eltern hat, die Fluglotsen schon sind, ist der Druck natürlich ein anderer. Aber ich dachte, ich gehe da mal ganz locker hin, versuche das mal. Und irgendwie bin ich am Ende doch übergeblieben. Wir waren ja am Anfang 50. Aus diesen 50er-Gruppen wurden nachher 12 nochmal zur nächsten Runde eingeladen und davon blieben dann 2 über. Und wieder erwarten war ich dabei.
Also du bist auch total einfach mal so ins Blaue rein. Ich fahre mal nach Hamburg, komm, Hamburg ist eine geile Stadt. Und dann Attacke.
Ja, also ich habe es gibt da ja, glaube ich, sogar Seminare für, die man vorher besuchen kann für viel Geld und sich da fit machen lassen, was aber nichts daran ändern wird, ob du jetzt 2 Sachen gleichzeitig kannst oder nicht. Und ich habe das ohne solche Vorbereitung gemacht. Ich wusste durch meinen Kollegen so ein bisschen, was die mit mir machen werden. So war ich dann vielleicht auch innerlich ein bisschen ruhiger. Ja, und so habe ich mich dann irgendwie von Runde zu Runde weitergemogelt. Man muss auch gar nicht besonders gut sein. Man muss aber Durchschnitt bringen, möglichst in allen Disziplinen. Das wollen die sehen.
Okay. Tim, Andreas, ihr beide macht einen großartigen Podcast über die Hubschrauberfliegerei. Ich habe es immer wieder in den Instagram-Nachrichten an euch betont. Ich bin ein dummer Flächenflieger. Ich kann das ja alles nicht. Also das ist ja die hohe Kunst des Fliegens. Wie seid ihr beide zum Fliegen gekommen? War das bei euch ein Kindheitstraum, so wie bei jedem von uns?
So, ich anfange, dann erzähle ich ganz kurz. Bei mir ging das los, früher als Kind, ach, das war auch so Lufthansa irgendwie so, weil das war so das Einzige, was irgendwie so greifbar war für mich als kleines Kind irgendwie, wo ich gesagt habe, ja, Pilot irgendwie dann so. Und dann landete auf einmal, ich war im Urlaub in Portugal, landete unser Nachbar mit einem Hubschrauber im Garten. Und dann war es um mich geschehen. Das war einfach so, bäm, Krach, laut, Wind, in den Garten rein, ja, ganz klein alles da, der AS350 war das. Und das war dann, da war alles vorbei. Da war der Zeitpunkt gesetzt, Hubschrauberpilot, ich glaube, ich war 12 oder so, oder 11, und das war dann das Thema überhaupt, ja. Und so ging es dann los. Dann habe ich einen Schnupperflug mal irgendwann geschenkt bekommen mit 14 und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, meine Ausbildung anzufangen. Und hat mich nie losgelassen. Ich war damals noch beim Radio und dann habe ich irgendwann gesagt, Hubschrauberfliegen ist so ein kleines bisschen besser als Radio. Und dann bin ich darüber gewechselt, ja.
Ja, bei mir war es
so. Tim, wie war es bei dir?
Ja, ganz, ganz aus der Not geboren schon fast. Also es ist mir irgendwie immer wieder über die Füße gelaufen. Ich war zum Beispiel bei den Heeresfliegern, bei meinem Grundwehrdienst, habe da aber überhaupt nicht hingewollt oder es war nicht mein Ziel, es war so Zufall und dann wirst du da halt mit dem CA-53 mal über Nürburgring geflogen, das war toll, aber ich habe nie gedacht, ich will mal da vorne sitzen und das Ding fliegen. Bin Polizist geworden und in meiner Behörde war es einfach unfassbar langweilig, beziehungsweise mir war es zu langweilig und du hast bei der Polizei 4 Jahre Erstverwendung, das heißt, du musst 4 Jahre in dieser Behörde bleiben oder du hast die Chance, nach 2 Jahren Hubschrauberpilot zu werden, wenn du gut genug bist. Und dann habe ich nach 2 Jahren meine Bewerbung geschrieben und es genauso gemacht wie Arne. Dadurch dieses Auswahlverfahren mit jeden Tag habe ich gedacht, ja, es erwischt mich jetzt sowieso und ich bin raus. Und irgendwann stehst du da in Hamburg und das DLR sagt zu dir, wir halten Sie für geeignet. Und da habe ich mal links, rechts geguckt, da war keiner mehr. Und dann war ich der Einzige, der auf einmal zum Hubschrauberpiloten ausgebildet wurde von meinem Lehrgang.
Das ist cool. Das heißt, bei euch war das auch in Hamburg im DLR die Auswahl?
Ja, genau. Also wir machen auch so eine Berufspilotenauswahl, okay, mit Assessment Center und allem drum und dran, BU, HU. Ja, und wenn man da dann rauskommt, dann können wir auch sicher sagen, okay, der ist jetzt auf Herz und Nieren getestet worden. Das ist kein Risiko in der Luft. Den können wir zum Berufshubschrauberführer ausbilden.
Mhm. Spannender Weg. Andreas, du musstest nicht übers DLR gehen. Bei dir lief das dann komplett privat, oder?
Ja, ja, bei mir lief das alles komplett privat. Also ich meine, Tim und Arne sind ja unsere Könige heute im Podcast. Die haben diesen schweren Test bestanden. Und wir sind ja nur Normalos, ja. Wir haben uns da so irgendwie so durchgewurschtelt. Nein, ich musste es nicht machen, weil ich habe die zivile Fliegerei gewählt. Und da ist es jedenfalls nicht so. Es gibt doch den ADAC, der macht das auch noch über den DLR-Test. Aber ansonsten entscheiden die Firmen das selbst, wen sie einstellen und wen eben nicht. Deswegen kein DLR-Test. Ich finde es aber immer wieder spannend, davon zu hören, was sich da ändert, was sich da so tut, wohin es denn eben geht, weil es, wie ihr schon sagtet, es gibt teure Kurse, um sich darauf vorzubereiten. Und gerade die, die so ganz locker dahin gehen und sagen, ich mache das jetzt einfach mal, die machen das einfach mal so, ja. Aber der Tim, der hat noch eine Kleinigkeit erzählt, tut mir leid, Tim, dass ich da noch einhake, die hat gefehlt, das hast du im Podcast erzählt, warum du trotzdem noch Pilot werden wolltest, und zwar, weil du?
Ja, ich habe es damals Flugangst genannt, als ich mich beworben habe, und das war so mein persönliches, das musst du jetzt bekämpfen, da wirst du halt Pilot, dann hast du schon keine Angst mehr. Und am Ende hat sich halt rausgestellt, es war einfach dieses, im Airliner sitzt da vorne ein Typ, hinter einer zu und Tür, und du weißt nicht, wer das ist und was der macht. Und es war einfach dieser Kontrollverlust. Und jetzt, wo ich selber da sitze oder halt auch sehe, was die Leute lernen müssen, um dann auch irgendwann mal Berufspilot zu werden, weiß ich, okay, ist alles safe, alles gut. Und ja, damals war das halt noch nicht so. Da habe ich noch bei jeder Bodenwelle, bin ich zusammengeschreckt, bei jedem Luftloch. Und das ist heute definitiv sehr viel entspannter.
Ja, aber die Heeresflieger, die fliegen ja auch für die gesenkten Schweine, ne? Also da müsstest du doch eigentlich schon vorbelastet
sein, oder? Ja, ich war ja nur kleiner Grundwehrdienstleister. Die haben mich einmal mitgenommen und dann war es das. Und am Ende habe ich im GC gesessen und Urlaubsanträge bearbeitet. Da war nichts mehr mit Fliegen. Oh, ja, shit. Das war damals so. Wir hatten hier Abi. Ah, du kommst ins Geschäftszimmer. Du kannst im Spieß zuarbeiten.
Du kannst lesen, schreiben und rechnen, ne?
Ja, so böse wollte ich nicht sagen, aber ungefähr so war das, ja.
Sag mal, Arne, du bist ja bei der FIS, das weiß ich ja, du bist ja auch Ausbilder, ne?
Ich habe eine Ausbilderlizenz und eine Prüferlizenz, ja. Im Moment tue ich es aber nicht mehr, weil es mir einfach selber viel zu viel Spaß macht. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht. Jetzt, denke ich, ist der Moment gekommen, wo ich einfach mal selber auch für mich einfach mal arbeiten möchte wieder.
Okay, magst du so ein bisschen mal erzählen über Ausbildung und Prüfung? Weil du darfst ja wahrscheinlich deine Jungs, die du ausbildest, darfst du ja nicht auch prüfen, Jungs und Mädels, ne?
Nee, das ist eigentlich nicht so gedacht. Also du sollst als Ausbilder möglichst fest, also die Trainee bekommt zwei Ausbilder eigentlich fest zugeteilt, damit er halt ein bisschen Sicherheit hat und nicht jeden Tag unterschiedliche Meinungen hört. Das wechselt dann eventuell zwischendurch auch mal, damit eben nochmal zwei andere Eindrücke auf den Trainee eintreffen können und er ein bisschen mehr Überblick bekommt, wie andere das so sehen. Man kann sich überall ein bisschen was rausziehen, was man gut gebrauchen kann. Und dann wird man irgendwann in die letzte Phase geschrieben, Final Phase, wo es dann heißt, okay, der könnte theoretisch, wenn ich jetzt weggehe, das auch alleine weitermachen, muss aber von der Kommission nochmal gecheckt werden, ob das an dem Tag dann auch so ist. Ich finde, diese Prüfungen sind eh immer ein bisschen schwierig. Eigentlich müsste es ja reichen, wenn zwei, drei Leute sagen, der kann es jetzt, und dann müsste man es eigentlich in meinen Augen auch arbeiten dürfen. Aber es ist halt so gewollt, dass es immer eine Kommission am Ende geben muss, die das dann nochmal neutral beurteilt. Gut, das ist halt so der Weg. Und ich darf dann aber natürlich als sein letzter Ausbilder nicht in dieser Kommission sitzen, weil ich dann ja nicht neutral wäre.
Okay. Bin jetzt so neugierig. Ich muss jetzt mal wissen, ihr seid jetzt das erste Jahr mit eurem Podcast am Start, mit Abgehoben. Wie war das jetzt für euch, wenn ihr das jetzt mal Revue passieren lasst, so mit Arbeitsaufwand, mit Themen? Gab es bei euch schon mal irgendwie ein Loch, ein journalistisches, dass ihr gesagt habt, wir haben gerade keine kreativen Ideen zur Hand, oder ist bei euch der Köcher so voll, dass ihr sagt, boah, wir können die nächsten 45 Jahre Podcast machen?
Also in der Theorie ist es, Es ist wirklich, also gibt es ja unendlich viele Themen. Tim und ich versuchen das hier immer möglichst einfach aufzubereiten. Und natürlich gibt es dann auch mal oder hat man dann so ein Thema, okay, was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Das hatten wir jetzt schon und wie machen wir das? Oder welches nehmen wir denn jetzt eben? Aber was ich bei uns sehr witzig fand oder sehr interessant fand, ist einfach diese Entwicklung, wo wir angefangen haben und wo es dann so hingeht, auch das Lernen, wie man so in so einem Podcast spricht. Das muss man auch irgendwie erstmal so mitkriegen. Wir haben uns dann mal ohne Bild gemacht online und dann mal mit Bild und so dieses Ping-Pong-Spielen, das war sehr interessant. Und der Tim hatte eine super Idee am Anfang, die konnten wir aber leider nicht dann später verwirklichen. Der Tim hat nämlich zu Hause so eine Dreiersitzbank aus dem Flugzeug stehen. Und dann hatten wir gedacht, wir machen das alles ganz professionell mit Ton und Bild und so weiter hin und her. Und dann haben wir uns zusammen auf diese Dreiersitzbank gekuschelt und gemacht und getan. Und haben dann aber gemerkt, okay, das ist schwierig. Auch sich jedes Mal zu sehen ist eben schwierig, weil eben Tim aus Düsseldorf kommt, ich hier aus der Nähe von Frankfurt. Und wir ja beide einen relativ vollen Stundenplan haben. Und so mussten wir das kreativ dann erstmal aufbauen, auch dass wir anfangen, die ersten Gäste einzuladen und so weiter. Also es ist sehr spannend und ist sehr schön, dass man da alles dazulernen kann. Wirklich. Also auch
von Gästen her. Ja, absolut. Finde ich auch. Es ist halt auch mit den Themen, klar, manchmal struggles du so ein bisschen. Was können wir dann machen? Wir müssen halt auch immer überlegen, was können wir den Leuten zumuten? Wenn wir beide als Fluglehrer auf einmal anfangen, in die tiefste Theorie zu gehen, dann schalten 90% ab, weil die nichts mehr verstehen. Also es ist immer so der Struggle zwischen, wir haben sehr viele Berufshubschrauberpiloten, die zuhören, von der Bundeswehr, von der Polizei, von überall her. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Flugschüler oder einfach nur Interessierte oder welche Simulator fliegen, viele Spotter. Und die alle unter einen Hut zu kriegen, das ist eigentlich immer so, ja, der Wettlauf, wie wir das machen. Und bisher ist uns das ganz gut gelungen. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden bei uns.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich höre euch auch total gerne, obwohl ich mit Hubschraubern auch nicht so viel zu tun habe, außer einmal im Bückeburg so ein bisschen Simulator. Jetzt ist das ja unsere Jahresabschlussfolge, also lassen wir auch das Jahr ein bisschen Revue passieren. Was würdet ihr sagen, war so euer Highlight in diesem Jahr, podcasttechnisch gesehen?
Boah, das ist
die heutige Folge.
Auf jeden Fall. Nein, aber ohne Scheiß, also ohne jetzt schleimen zu wollen, aber wenn du das ein Jahr machst und am Anfang so gar nicht weißt, was passiert, so am Anfang so, boah, hoffentlich hört uns überhaupt jemand und nicht nur unsere Eltern. Also ich glaube, die hören aber auch gar keinen Podcast, aber trotzdem, ne, so ist das ja. Denkst du immer so, Mama und Papa, die werden einen schon unterstützen, aber interessiert es die anderen? Und wenn man jetzt so merkt, so klar, es sind jetzt nicht zehntausende Zuhörer, aber die zuhören, das ist eine coole Community, die beschäftigen sich ja alle mit, du kriegst total gutes Feedback und dass wir jetzt am Jahresende hier in so einer gemeinsamen Folge mit euch und mit Arne sitzen, das ist halt schon irgendwie cool. Das zeigt irgendwie schon so, man ist in diesem Kosmos etabliert irgendwie.
Nee, wir haben das aber auch genauso gemacht wie manche den DLR-Test. Wir sind da ganz locker und entspannt rangegangen, haben nicht gesagt, am Jahresende müssen wir 15.000 Hörer haben und so und das können wir und hier total verbissen, sondern wirklich so, hey, was machen wir nächste Woche für ein Thema oder komm, übermorgen machen wir einen neuen Podcast, was könnten wir als Thema benutzen und dann lassen wir uns da so ein bisschen berieseln und tauschen uns manchmal dazu ein bisschen aus und deswegen, wir machen das völlig ohne Druck und dass wir jetzt dann hier wirklich in dieser Runde sitzen und auch so tolle Leute wie Arne kennengelernt haben, es ist eine absolute Bereicherung.
Ja, also die Idee mit der Abschlussfolge, die ist ja auf Johanns Mist gewachsen, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der Johann ist ja jemand, der sehr gerne, erzähl doch die Story selber. Erzähl die doch selber.
Ja, ich bin ja so ein, durch meinen früheren Beruf war ich sehr, sehr viel, sehr, sehr lange unterwegs und habe irgendwie im Podcast-Volumen von am Tag 4 Stunden gehört. Bei zweifacher Geschwindigkeit, muss ich sagen. Und das heißt, irgendwann haben die deutschen Podcasts nicht mehr ausgereicht und ich bin auf amerikanische Podcasts ausgewichen. Da gibt es sehr viele, sehr tolle. Und die haben auch so ein, ich glaube, die nannten das Podcast-Extravaganza, bla bla bla. Da waren amerikanische Podcaster, englische Podcaster und auch ein paar deutsche Podcaster zusammen. Die haben sich alle zusammen, ich glaube, in Heathrow oder so, in einer Bar getroffen und haben so eine Jahresabschlussfolge gemacht. Und ich fand das so cool, weil das ist genau das, was ihr sagt. Man lernt Leute kennen, man ist so eine kleine Community, man kann so ein bisschen nachvollziehen, wie es den anderen geht, weil alle Probleme haben mit Ton, mit Nachbearbeitung, mit Content finden und so weiter, das so zu erklären, dass es alle verstehen. Und das war ein mega witziges Treffen. Und das ist auch noch mein Traum, irgendwann mal das Ganze nicht nur virtuell zu machen, sondern dass wir das irgendwann mal in irgendeiner coolen Kneipe machen mit Live-Gästen oder sowas. Das fände ich richtig geil. Aber man kann ja klein anfangen, ne?
Ja, absolut. Absolut. Geht.
Aber so ein Ziel haben wir uns gesteckt, Tim und ich. Wir haben jetzt mal gesagt, wir wollen nächstes Jahr einen Live-Podcast machen dafür European Rotors.
Oh, wie cool.
Das ist cool. Mhm. Das haben wir uns noch nie getraut, ne, live zu gehen.
Das traue ich. Also ich habe halt einfach wahnsinnig Bammel davor, weil ich bin so ein kleiner Perfektionist. Ich habe einfach Schiss davor, dass mir irgendwie eine Kamera abschmiert oder nach 40 Minuten kommen die ersten Chats rein. Bei Minute 14 ist euch der Ton zusammengebrochen oder irgendwie sowas. Man will sich ja nicht blamieren. Ne? Ja.
Wann ist denn die European Voters?
Die sind nächstes Jahr
5. bis 7. November in Amsterdam.
Genau, 4. bis 7. November, also ja. Öffentlich 5. bis 7.
Schade, ich habe gehofft, das wäre vor der Aero, dann hättet ihr uns erklären können, wie das geht.
Apropos Aero, wer kommt denn von euch alles auf die Aero? Arne, Tim, Andreas, Johann?
Ja. Also ich fürchte, mich werden sie nicht rauslassen aus dem Funk für die Zeit, weil da bei uns natürlich dann High Life ist. Wir haben eine Abordnung da von der DFS, auch von FIS, aber ich werde nicht dabei sein. Ich werde die
Flieger... Kannst du mal vorschlagen, direkt von der Aero zu FIS-Lotse zu machen?
Das wäre nochmal eine Idee. Wenn das technisch ginge, wäre das bestimmt lustig, ja. Dass du quasi, wenn du landest, dann mich am Boden dann gleich mit so zwei Kellen vorfindest und ich den Flugdutzenjob noch bis zu Ende mache.
Genau. Das wäre mal konsequent.
Genau.
Wie ist das bei euch, Tim, Andreas? Kommt ihr zur Aero? Gibt's da, die Polizei hat doch sicherlich da Verbindungen oder Interesse dran, auch die Rettungsflieger, Andreas, oder?
Ja, also ich weiß es nicht. Ich versuche da zu sein. Ich versuche das ja immer wieder und meistens kommt dann doch wieder kurzfristig dazwischen. Aber mein Plan ist mal hinzugehen. Ob die Firma da sein wird, weiß ich nicht. Das müssen wir gucken. Das wird sich noch entscheiden. Bei uns ändert sich ja in der Firma gerade sehr, sehr viel. Dann mal schauen, ob wir da sind. Mal gucken. Mal schauen. Aber ich will also auf jeden Fall hin.
Ich weiß, dass wir wahrscheinlich nicht da sein werden. Die Bundespolizei wird da sein. Vielleicht fahre ich privat hin. Ich wäre eigentlich dieses Jahr da gewesen, auch beruflich. Aber dann hatten wir kurzfristig die Invictus Games in Düsseldorf und da gab es eine Dienstfreisperre und alle Dienstreisen wurden gestrichen. Zack, war das nix. Aber mal gucken, ich würde schon sehr gerne mal kommen. Ich war noch nie da, ich würde es gerne mal sehen.
Sehr witzig, kann ich nur empfehlen. Und nach diesem Jahr haben wir sehr gute Kontakte zu netten Kollegen von der Bundeswehr vom NH90. Ja. Mit denen haben wir einen langen Abend verbracht.
Sehr gut.
Mit vielen Kopfschmerztabletten am nächsten Tag.
Die würde ich gern kennenlernen dann.
Die Kopfschmerztabletten? Ja, bringe ich hier mit. Nee, das war eine lustige Truppe. Wir schlenderten über die Messe der Johann und meine Wenigkeit und dann kamen wir beim Airman Gym raus. Die Jungs sind ja hier in Egelsbach bei der Motorflugschule ansässig. Also der Max braut da ja jetzt seinen eigenen Gin. Und wir hatten dann gerade das Interview abgeschlossen und dann standen da die drei Herren von der Luftwaffe, zweimal Oberstleutnant, einmal Major. Und dann sagte ich so, spaßeshalber zu Johann, ja, hier guck, ne, die Herren der Luftwaffe immer schön in Ausgehuniform, ne? Und dann jetzt hier schön erstmal einen gluggern, ne? Wie man das so kennt eben, ne? Ja, und wie es dann so kam, war dann abends am Aero-Kurierstand die Aftershow-Party, Johann, ne? War doch so, ne?
Die Standparty, ja, genau. Ja.
Und dann tauchten die drei dann auch wieder auf und dann kamen noch die Jungs von Bavarian Tigers dazu, vom Eurofighter. Ja, und ein Wort kam dann so das andere. Und ja, eben wir uns versahen, waren wir dann irgendwie bei den Segelfliegern in der Halle gewesen, ne? Irgendwie an der Fliegermagazin-Börse, Bühne kamen wir raus mit zwei Kästen Bier für 7 Mann irgendwie so gefühlt. Und am nächsten Tag dann mit viel Ibuprofen oder Paracetamol dann eben in der Tasche, ne? Weil Johann hatte Auerkopf, ne?
Ja, das war nicht so wenig, was man da trinken musste. Kam immer einer mit einer neuen Runde an, ne?
Gruselig. Gruselig. Jetzt habt ihr schon gesagt, so eine Live-Sendung, das wäre mal was für euch, für 2024. Habt ihr auch noch irgendwelche fliegerischen Pläne und Ziele, die ihr verfolgt?
Ja, also aktuell? Ich aktuell bin dabei, mein IFA zu machen. Wie auch am Anfang gesagt, damit ich dann auch endlich mein ATPL habe, das ganze Paket rund zu machen. Und das, also fliegerisch ist das für das nächste Jahr erstmal mein Ziel. Und dann hoffe ich, dass ich noch ein bisschen zum Feuerlöschen komme. Also man soll ja nicht hoffen, dass die Wälder brennen, aber das ist schon eine schöne Fliegerei leider, muss man sagen. Das sind so meine zwei fliegerischen Ziele für nächstes Jahr. Eins abhaken und eins zum Spaß.
Bei mir ist es so, tja, fliegerisches Ziel. Also ich mache jetzt den Tri auf den zwei Mods bei uns, auf den zweimotorigen Hubschraubern. Das war schon so ein Ziel, wo ich sage, da will ich hin. Das nächste wäre dann der Tri, also der Prüfer dann für zweimotorige Hubschrauber, da in die Ecke. Und ansonsten habe ich jetzt aktuell erstmal gar kein Ziel. Ich bin total happy mit dem, was ich da alles machen kann bei uns in der Firma. Ja, bin eigentlich da ganz klar. Passt eigentlich. IFA habe ich schon. Ich würde es gerne mehr fliegen. Das wäre ein Ziel. Mehr IA fliegen. Das wäre schön.
Ja, das ist in der Hubschrauberfliegerei gerade im Einsatzflugbetrieb nicht so einfach, ne? Aber wo du das gerade sagst, Tri auf zwei Mod werden oder auf mehrmotorigen Hubschraubern, irgendwie tauschen wir gerade, ne? Das bin ich ja. Und jetzt will ich dahin, wo du schon lange bist, so einmotorige Hubschrauber R44, da würde ich gerne ein Rating für machen und da ein bisschen rumwildern. Ja.
Ja, genau, siehst du.
Fliegt ihr eigentlich komplett beruflich oder auch privat? Oder sagt ihr, berufliche Fliegerei ist, da bin ich so voll, ich brauche gar nicht mehr privat fliegen?
Ja, das Problem ist ja, dass das Hubschrauberfliegen einfach schweineteuer ist. Das kostet halt einfach irre viel Geld. Also wenn sich Tim dann privat, weiß ich gar nicht, geht aber wahrscheinlich eh nicht bei euch, aber wenn man sich dann Robinson 44 nimmt, dann bist du so bei einer Stunde netto, hängt davon ab, wo du so charterst, aber ich würde mal sagen, roundabout 700 Euro netto die Stunde. Und wir haben jetzt schon so viel, oder ich jedenfalls habe so viel Geld in meinem Leben für die Fliegerei ausgegeben, dass ich einfach sage, nee, also mache ich nicht mehr. Sei denn, ich habe irgendeine wilde Idee, wo ich sage, ich überrasche damit meine Frau oder sonst irgendwas, dann würde ich es natürlich nochmal machen. Aber ansonsten, dass ich jetzt sage, ich fliege privat mal zum Schloss Jakobsberg, da kann man ja landen und schön essen und was trinken und was weiß ich. Nein, also ich mache es nicht mehr. Wie es bei Tim ist, weiß ich nicht.
Bei mir ist es im Prinzip genauso. Ich bin armer Beamter. Ich freue mich, dass ich dafür bezahlt werde zu fliegen mit einem super Hubschrauber, den sich normaler Mensch nicht leisten kann zu fliegen, privat. Und auch einen kleinen Hubschrauber, so 700, 800 Euro die Stunde mal eben zu zahlen für das, was ich sowieso jeden Tag irgendwie mache. Nee, das ist dann auch nicht drin. Und wir haben es ja am Anfang auch schon mal gesagt, Andreas und ich, wir machen beide so relativ viel. Da reicht es dann auch irgendwann mal. Da ist man auch froh, wenn man am Boden bleiben kann und ein Bierchen trinken kann.
Kann ich mir vorstellen. Arne, was steht bei dir 2024 an? Der PBLA?
Das wäre natürlich dann von Grund auf alles, also entweder mache ich nichts, das wäre der faule Weg, oder ich muss tatsächlich anfangen, dann müsste ich ganz klein, ganz unten anfangen. Ich habe zwar so ein bisschen was an Pilotenwissen in meiner Fluglotsenausbildung auch genossen, da macht man auch ein bisschen Navigation, man macht tatsächlich auch ein bisschen Simulatorfliegen mit einem uralten Simulator irgendeiner Zweimod, der bei uns da noch im Keller stand. Ich weiß nicht, ob es ihn heute überhaupt noch gibt, das ist ja bei mir alles schon ein bisschen länger her. Aber so ein bisschen was weiß ich, ein Wetterkunde hast du auch. Aber ich müsste wahrscheinlich mir das alles noch mal ganz von vorne zu Gemüte führen. Das wäre ein großes Projekt. Mal gucken. Aber
wenigstens brauchst du kein Funksprechzeugnis mehr.
Das habe ich tatsächlich, ja.
Das fand ich ja ein bisschen gemein. Als wir jetzt am Donnerstag mit der Junglotsin zusammengesessen haben, dann hat die so fröhlich pfeifend erzählt und sagte, ja, und das AZF, das gibt es dann noch ohne Prüfung obendrauf. Da habe ich ehrlich gesagt ein ziemlich langes Gesicht innerlich gemacht, weil ich mir dachte, boah, das ist ein bisschen fies, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, da müsst ihr wahrscheinlich noch Geld für bezahlen.
Ja, ne? wir müssen zur Bundesnetzagentur gehen, müssen uns da anmelden und müssen uns dann da von den Damen und Herren der DFS, von irgendwelchen Lotsen, müssen wir uns da quälen lassen. Das fand ich echt fies. Also da dachte ich mir so, Alter, ich werd Lotse, weil dann habe ich wenigstens AZF umsonst. Ne? Also,
wenn es sonst kein Argument dafür gibt.
Stimmt, ich bin zu jung. Ja, das habe ich jetzt gelernt. Ne? Zwischen 18 und 26 ist die Bewerbungsfrist. Da falle ich leider raus. Ne?
Aber man würde es dir natürlich nicht ansehen. Du würdest natürlich auch so durchgehen.
Als 23-Jähriger, oder?
Als genau, mindestens.
Oh Mann. Tim, Andreas, ihr habt immer so einen schönen, auf Instagram habt ihr, nennt ihr das immer, ich glaube, Hubschrauber-Schnellwissen, kann das sein? Ist das nicht immer
das ist der Andreas,
euer...
Ja.
Genau, das ist der Andreas, ne?
Das bin ich.
Hubschrauber-Schnellwissen. Hubschrauber-Schnellwissen in 3 Minuten. Erklärt einem Flächenflieger doch mal bitte ganz kurz, wie ein Hubschrauber fliegt.
Tick, der will tick. Eigentlich gar nicht fliegen. Fertig. Ein Hubschrauber möchte nicht fliegen. Ja? Ich vergleiche das immer ganz gerne, wie wenn du einen Basketball auf deinen Finger legst. Der will auch nicht da oben bleiben. Und so ist es beim Hubschrauber auch. Also wenn du versuchst, einen Hubschrauber zu fliegen, musst du ihn dazu zwingen, aerodynamisch vergewaltigen, kann man eigentlich sagen, dass der in der Luft stehen bleibt. Das ist so. Du hast ja an den Füßen die Pedale, du hast in der rechten Hand den Stick, in der linken Hand hast du den Pitch und du musst mit allen drei Steuerorganen ständig Eingaben machen und ständig so ein Hosenbodengefühl haben, wo will der denn als nächstes hin? Das ist das, was du in der Ausbildung lernst, sodass du schon schneller reagieren kannst als der Hubschrauber und ihn dann irgendwann mal vielleicht im Schwebeflug halten kannst. Aber eigentlich will der nicht fliegen. Lässt du alles los, fling, kippt der einfach runter. Fertig.
Danke.
Ist beruhigend, ne?
Ja, ist total beruhigend.
Bei uns aber da total. Gesagt, ein Hubschrauber ist so hässlich, der wird von der Erde abgestoßen, deswegen fliegt er. Kann ich jetzt nicht
sagen. Ja, das
so
sagt man vom 340 auch. Ja,
meint ihr denn, dass das tatsächlich jeder lernen kann?
Oh, schwere Frage.
Der nicht ganz Bewegungslegastheniker ist?
Also, es ist wirklich Frage, nicht so einfach. Ja, es ist wirklich nicht so einfach, das muss ich zugeben. Ich glaube, man kann es jedem in einem gewissen Maße beibringen. Also bei uns in der Luftfahrerschule sagt man auch immer, du kannst jedem das Fliegen beibringen, ist nur eine Frage der Bananen. Ja, mal gucken. Also ich würde sagen, es kann nicht jeder alles fliegen. Also gerade wenn wir da irgendwo ins Einsatzgeschehen kommen, ob Luftrettung oder Polizei, da bist du auch mal unterwegs, wie wir gestern bei relativ schlechtem Wetter. War übrigens auch lustig. Gestern waren Arne, Andreas und ich zeitgleich auf der Frequenz, weil Andreas und ich hatten Einsatz und Arne war bei FIS gerade da aktiv. Das war ganz witzig. Ja, aber ich glaube, du kannst es jedem beibringen. Kommt halt drauf an, wie viele Stunden er braucht. Wird es ein bisschen teurer, aber nicht jeder kann oder sollte Berufspilot werden, sage ich mal.
Das heißt, wenn ich zu viel Geld übrig habe, dann mache ich das.
Ja, genau. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es gibt ganz viele, die finden es unheimlich cool und haben unheimlich viel Geld. Und die sind meistens gar nicht so die besten Schüler, weil die wollen das nicht können, damit es sicher funktioniert. Die wollen es einfach nur können, dass sie schnell ihren Schein kriegen und dann irgendwie in die Gegend rumfliegen. Oder es gibt aber auch einfach welche, man braucht schon irgendwie so eine, das hört sich fies an, aber man braucht schon so irgendwie so eine Koordination für Füße, Hände und so weiter, dass das alles so abgestimmt läuft, weil es geht ja auch irgendwann in die Notverfahren, die ein bisschen schneller ablaufen einfach oder schneller ablaufen müssen. Autorotation oder Stuck Pedal, also wenn die Heckrotorpedale klemmen sozusagen und du den Heckrotor nicht mehr benutzen kannst zur Landung. Das sind so Koordinationsübungen auch. Und wie der Tim das so schön gesagt hat, man kann es den Leuten sicherlich bis zum gewissen Punkt irgendwo beibringen, aber irgendwann trennt sich dann der Weg, wo man einfach sagt, das wird ein Pilot, der fliegt sehr sicher und das wird ein Pilot, den darfst du eigentlich nie alleine fliegen lassen. Weil wenn irgendeine Lampe im Cockpit angeht, ist der überfordert in dem Moment eben einfach. Ja, es ist leider einfach so. Aber es ist nicht unmöglich und man muss nicht 7 Sprachen fließend sprechen und auch nicht auf dem Mount Everest ohne Sauerstoffmaske hochkraxeln können. Wir sind alles ganz normale Menschen, aber jeder hat ja auch unterschiedliche Talente. Ich kann überhaupt nicht malen. Ja, also so, wenn ich Künstler werden würde, ey, vergiss es, ja. Gut, dafür kann ich Hubschrauber fliegen. Und bei manchen ist es eben umgekehrt. Die können keinen Hubschrauber fliegen, aber die malen Bilder, wo du denkst, Wahnsinn, ja. So, von daher, jeder hat ja andere Talente. Das ist halt nun mal der Mensch.
Ich kann mit offenem Fenster Auto fahren. Gilt das?
Siehst du? Das geht auch. Hast du selber runtergekurbelt?
Nee, ich hab elektrisch. Kann ich aber auch während der Fahrt.
Ja, okay.
Sagte mal, bei uns Flächenfliegern ist das ja so, bei uns ist ja immer so der Weg, das Ziel, also schön Ausflug machen, dann da eben mal so hinfliegen. Jetzt sagt ihr natürlich bei 700 Euro Betriebsstunde oder Kosten in der Betriebsstunde, das schreckt ja ehrlich gesagt ein bisschen ab, weil da sagt man sich ja wahrscheinlich nicht so, ach naja, dann fliege ich halt mal irgendwie von Friedrichshafen auf die Inseln rauf mit dem Hubi, weil kostet ja ein bisschen was. Ist das für euch nur ein reines Arbeitsgerät, so ein Hubschrauber? Oder seid ihr auch so, oder könntet ihr euch auch vorstellen, mit dem Ding irgendwie mal Ausflüge zu machen?
Naja, also Eigentlich ist es ja ganz schön, wenn Tim und ich damit mal einen Ausflug machen könnten. Aber das, was Tim und ich so an Maschinen bewegen, das können wir uns leider nicht leisten privat, weil die 700 Euro ist jetzt eher so die untere Fahnenstange. Wenn wir da jetzt hochgehen mit den Teilen, mit denen wir fliegen, dann liegen wir schon so bei 3000 Euro netto die Stunde. Und wenn du dann deinen Ausflug machst von da unten mal zu den Inseln, da ist schnell ein Zehner einfach weg für hin und zurück, plus Sprit, plus Landegebühren vielleicht noch. Das ist zu teuer. Also vorstellen kann man sich vieles. Da kann man ganz tolle Sachen mit dem Hubschrauber machen. Es gibt auch Menschen, die haben das Spielgeld dafür. Ich nenne es jetzt wirklich Spielgeld, weil du musst dieses Geld überhaben. Es darf dir nicht wehtun, damit du das machen kannst. Ja, wie wenn du dir einen Oldtimer kaufst und in die Garage stellst. Aber, also Tim, ich glaube, ne, du wahrscheinlich auch nicht. Ich habe kein Geldzimmer hier. Schön wär's. Nee. Man kann viel machen, aber...
Aber es ist einfach, es ist ein Arbeitsgerät, wie du eben gesagt hast, Fritz. Einen Hubschrauber würde ich nie priorisieren, um gemütlich irgendwo hinzufliegen. Da würde mir immer doch irgendwas anderes einfallen. Klar, der hat den Vorteil, der kann überall landen. Aber es ist, wenn wir damit unterwegs sind, da kannst du super mit ackern, den kannst du belasten. Der wird nicht geschont, der wird rangenommen. Und dann kannst du halt diese Einsätze bewältigen. Aber ich würde es nie so als privaten Spaß zum, ach, das ist toll, damit mal rumzufliegen. So habe ich es noch nie gesehen.
Aber Andreas, wenn du irgendwelche, also ich stelle mir vor, du machst wahrscheinlich auch irgendwelche Lufttransporte, also jetzt nicht nur irgendwie Unfallsachen, sondern irgendwie von einem Krankenhaus ins andere. Das sind doch auch schon mal ein paar Kilometer, oder?
Ja, sicher. Wir fliegen ja deutschlandweit mit den Maschinen. Richtig, ja.
Mhm. Und das ist dann auch schon relativ lang geradeaus und...
Ja, da kann schon mal sein, dass du anderthalb, zwei Stunden ganz locker geradeaus fliegst zur Zielklinik, da wo es dann eben hingehen soll. Oder wir holen den erst ab und dann fliegen wir den dahin und dann müssen wir auch wieder zurück. Also oder wir fliegen meistens auch viele Kinder von der Mitte von Deutschland nach Süddeutschland runter oder andere Patienten nach Ostdeutschland. Also da haben wir schon so unsere Strecken teilweise und da sind wir lange unterwegs, ja.
Ich habe eine Frage. Wie lange kannst du denn mit so einem Rettungsheli fliegen, bis du wieder tanken musst? Die sind doch wahrscheinlich eh schon ziemlich gewichtsmäßig an der Grenze mit dem ganzen Equipment da drin, oder geht das?
Naja, also ich sag mal so, wir haben ja mehrere verschiedene Modelle. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Dauphin nehmen oder die EC-155, da können wir knapp über 1000 Kilo in die 155 können wir reintanken und die verbraucht so 260 Kilo die Stunde. Also können wir so knapp 4 Stunden am Stück in der Luft bleiben, bis sie leer ist. Wir müssen ja aber trotzdem noch ein bisschen Reserve am Ende dabei haben. Mit der H145 kommen wir nicht ganz so weit. Da ist so nach 2,5 Stunden ungefähr ist dann da Schluss irgendwie in der Ecke. Aber der Sprit ist gar nicht so, bei den großen Maschinen nicht so das Problem. Das ist also die Dauphin und die EC-155, die können wir voll tanken und dann auf wie geht's. Die hat ja ein Radfahrwerk. Also wenn wir nicht mehr hoch können, irgendwie können wir am Flugplatz voll tanken und raus. Und da sind wir sehr happy mit, weil da können wir echt lange Strecken ohne viel tanken, können wir da wegfliegen. Das geht ganz gut damit. Gerade nachts, wenn so wenig Tankstellen offen haben.
Arne, wie ist denn das bei dir? Merken tust du es bestimmt, aber sind dir so Profiflieger wie Tim und Andreas lieber auf der Frequenz als jetzt Delta Mike irgendwas aus Klein-Kleckersdorf, der irgendwie 5 Minuten mit der Anmeldung braucht?
Also ich sag mal, es ist natürlich einfacher, wenn ich jemanden am anderen Ende habe, der das beruflich macht und für den das alles Routine ist. Aber interessanter und spannender ist es natürlich mit Delta Mike, weil man mit denen dann auch lustige Erlebnisse hat, weil man Sachen passieren, mit denen man beim Berufspiloten nicht rechnen muss. Aber die bei so Leuten, die gerade mal ihre 20 Stunden oder wie viel man im Jahr fliegen muss, hinbekommen, da passieren dann solche Dinge. Also Unterhaltungsfaktor ist natürlich viel höher bei Amateuren.
Das heißt, jetzt ist gerade saure Gurkenzeit bei dir.
Also es ist tatsächlich ein Saisongeschäft. Es gibt eigentlich nur Burnout im Sommer mit 30 bis 40 Fliegern gleichzeitig auf der Welle, was dann auch wirklich viel ist. Oder halt Bore-out im Winter, wenn nichts mehr passiert. Mir ist eigentlich der Burnout lieber persönlich. Aber so ein gesundes Mittelmaß zu arbeiten wäre schön. Immer so 10, 15 Flieger, das wäre eine gesunde Menge. Damit wäre ich glücklich. Dann geht die Zeit auch rum.
Wie ist das eigentlich mit den Sektoren? Dürft ihr euch aussuchen, in welchem Sektor ihr arbeitet? Oder ist das zugewiesen?
Das ist zugewiesen tatsächlich. Also wir haben ja insgesamt 11 Sektoren in Deutschland. Ich kann davon nicht alle 11, sondern 7. Die nördlicheren und die mittleren, unten im Süden, das ist dann eine andere Erwerbsberechtigungsgruppe, nennt sich das. Die machen den Süden und auch die Mitte. In der Mitte überlappen wir uns so ein bisschen. Und das wird jeden Tag neu entschieden, wo gerade Bedarf ist. Manche Sektoren werden zusammengelegt, gearbeitet, weil nicht so viel los ist. Andere Sektoren werden auf jeden Fall aufgemacht, weil da in der Ecke gerade gutes Wetter ist und viel Bedarf ist und darum wechselt. Das ist ein dynamisches System.
Mhm. Ja, das haben wir jetzt bei den Radarlotsen auch gerade sehen dürfen, wie da alles zusammengelegt werden. Und auf einmal haben zwei Leute, die eigentlich da sind, auf einmal frei und können in die Pause. Das ist ganz angenehm bei euch.
Ja, man kann es aber auch genauso schnell rangepfiffen werden, um dann eben noch einen Sektor mal eben schnell aufzureißen, weil das Wetter auf einmal besser ist. Also es hat auch die andere Seite.
Ja, das glaube ich. Das heißt, du meldest dich dann im Sommer immer freiwillig für die Inseln.
Wie gesagt, ich habe gar keinen Einfluss drauf, wo ich hingesetzt werde. Aber ich glaube, die Chefs gucken schon so ein bisschen, wen sie wohin tun.
Jetzt habt ihr ja zusammen den Podcast vor kurzem aufgenommen. Wie ist denn das jetzt nach dem Podcast für euch, wenn ihr euch jetzt im Funk hört, so wie es jetzt gestern passiert ist? Muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach nur mal so ein kurzes Hallo reinwirft?
Also aufpassen gar nicht, im Gegenteil. Natürlich sagt man da Hallo. Ich habe dann, also Arne ist ja relativ gut zu erkennen, dann fragt man natürlich trotzdem, ist ja total peinlich, wenn du sagst, Mensch Arne, grüß dich, und hier ist der Werner. Nein, das war es nicht. Also klar sagst du kurz Hallo und sagst dir die Tageszeit, aber das, was daraus entstanden ist, auch sonst, ist eigentlich total lustig, weil es war auch ein Beispiel. Wir hatten letztes von der Luftfahrerschule aus einen Schüler losgeschickt, solo, ins schlechte Wetter. Und der ist dann so ein bisschen umgeleitet worden, sage ich mal, um jetzt noch nichts vorwegzunehmen, und kam wieder. Und das Erste, was er sagte, Mensch Tim, ich soll dir schöne Grüße von Arne bestellen. Also da siehst du, wie klein die Welt ist. Der Arne hat da unseren Günni gerettet und wieder nach Hause geschickt.
Ja, jetzt denke ich natürlich bei jedem Polizisten, den ich sehe, denke ich sofort an Tim und frage dann nach dir. Deswegen, irgendwann muss ich dich ja mal treffen dann wirklich.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Du musst ja dann gefragt haben wahrscheinlich, welcher Fluglehrer hat dich denn bei der Polizei gerade losgeschickt, Arne, oder? Du hast gefragt, ne?
Bei dem Wetter, wer kann das wohl gewesen sein? Dann blieb ja nur der Tim über.
Ja, genau, wer Tim ist so wahnsinnig und schickt den Schüler ins schlechte Wetter?
Als wir dann da tatsächlich zu dritt mal für 10 Sekunden alle zusammen auf der Frequenz waren, lag das nur daran, dass ich den Düsseldorf-Sektor und den Frankfurt-Sektor gekoppelt hatte. Also wir waren eigentlich nie auf einer Frequenz. Der Andreas nicht und der Tim nicht, aber es war alles miteinander gekoppelt und ich war dann für 10 Sekunden mal mit beiden zusammen und dann war Andreas schon wieder weg im Einsatzgeschehen und hat Menschen gerettet.
Tim, bei dir ist das ein bisschen mehr, ne? Oder? Du fliegst nicht nur Polizei, du sagtest vorhin auch ein bisschen was von Feuerlöschen. Das heißt das, du machst Feuerbeobachtung oder Brandbeobachtung von der Polizei aus oder ist das von der Feuerwehr aus?
Es ist uns von der Feuerwehr, ist die Polizei beauftragt worden in Nordrhein-Westfalen. Der Innenminister, dem war das ganz wichtig, weil bei uns damals eine ICE-Trasse gebrannt hat. Und da hat das Feuer auf die anschließenden Wohnhäuser übergegriffen und hat da, glaube ich, 18 Wohnhäuser unbewohnbar gemacht. Und dann hat der Innenminister gesagt, das kann nicht sein, ich möchte, dass auch aus der Luft gelöscht werden kann. Und da hat die Feuerwehr gesagt, das können wir nicht. Wer kann das denn dann? Ja, die Polizei. Und 2019 haben wir dann angefangen mit diesen sogenannten Bambi-Buckets, was nichts anderes als große Behälter aus LKW-Plane, wo man möglichst viel Wasser reinkriegt, dann einfach irgendwo aus dem See holt und über den Brand abwirft. Und das ist spannend. Und komischerweise haben wir das relativ schnell rausgefunden, wie man das effektiv macht, ja.
Das ist cool. Mir hat mal einer gesagt, der immer in Portugal im Sommer unterwegs ist, dass die da auch aus Privatpools oder so notfalls sich das Wasser ziehen dürfen. Dürft ihr das auch?
Ja, dürfen wir auch alles. Muss ja natürlich aufpassen, wenn du mit der 145 unterwegs bist. Am Ende sind wir dann bei knapp 4 Tonnen. Und wenn du die halt wieder nach oben hiebst, hast du dementsprechend Abstrahl, kannst also einiges kaputt machen. Aber wir hatten auch einen Brand im Sauerland, wo wir tatsächlich aus so einem Ententeich oder Schwimmteich, der direkt neben dem Haus war, das Wasser dann geholt haben, weil die Talsperre einfach nochmal 5 Flugminuten weiter weg war.
Oh, okay, cool. Da konnte dann der Nachbar seine Koi-Karpfen wenigstens gleich wieder abholen, dann ist ja gut.
Ja, die waren auch schon gut durchgebraten. Ja, dann.
Ihr lacht, aber das sind Themen, denen muss ich mich echt auseinandersetzen, wenn wir trainieren. Wenn wir trainieren, wo du dir überall Genehmigungen abholen musst und garantieren musst, dass auch wirklich keine Fische und falls dann doch, wie man dann damit umgeht, ob man die auch abwerfen würde oder ob man die wieder zurücksetzen würde, dann aber bitte nur ins gleiche Gewässer und in kein anderes wegen der Fischlaus oder was weiß ich, da musst du dich mit Sachen auseinandersetzen, das glaubst du nicht.
Tim, ging mir bei der European Rotors nicht anders. Das Thema Vögel. Wenn wir da im Landeanflug einen Vogel getroffen hätten, ich sag dir, das wäre so teuer geworden. Und da mussten wir durch Klatschen, müssten wir die Vögel bei der Landung vertreiben. Wir mussten extra Leute bei der European Rotors an den Rhein schicken, die durch Klatschen die Vögel vertreiben. Hat super funktioniert, toll.
Glaube ich.
Da dachten die alle, die klatschen wegen euch und eurer tollen Landung, ja, und die wollten nur die Vögel, genau, vertreiben. Ja, super.
Ja. Beim Hubschrauber ist ja jede Landung eigentlich gut, ne? Ist ja nicht so wie bei uns. Ja. Aber ich stelle mir das jetzt so gerade vor, du bist jetzt, willst in deinen Pool reinspringen in Portugal, nimmst Anlauf und dann war der Rettungshubschrauber da und hat das Wasser geholt.
Du, solange du nicht im Pool bist und es auf einmal dunkel wird um dich herum, ist doch alles gut.
Diese Messe, diese Rotor-Messe, wo findet die statt? Düsseldorf, Köln, weil ihr sagtet am Rhein. Wo seid ihr da? Ja,
die war jetzt zweimal in Köln, aber die reist im Moment durch Europa. Jetzt war sie in Madrid, nächstes Jahr ist in Amsterdam. Man probiert da ein neues Konzept, indem man sagt, die reist jetzt mal so ein bisschen, dass alle Länder in Europa was davon haben. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall Amsterdam.
Was gibt es da zu sehen?
Hubschrauber.
Okay, aber wie stelle ich mir das jetzt so vor wie die Aero? Also verschiedenste Hubschrauberhersteller, ja, und alles, was mit der Hubschrauberbranche zu tun hat?
Ganz genau. Es ist so wie die Aero. Also die großen Hersteller, die kommen dahin, Bell, Airbus und so weiter, die reisen dann an. Auch kleinere Firmen stellen ihre Hubschrauber aus oder präsentieren sich mit dem Messestand. Die Zulieferer, alle, die irgendwie was mit Luftfahrt zu tun haben, Simulatoren und so weiter, die sind eigentlich da. Das ist dann meistens immer so eine große Messehalle ungefähr voll. Und so läuft es. Also ähnlich wie die Aero, eben nur für Hubschrauber, aber nur nicht ganz so groß. Also die Aero hat ja, glaube ich, 7 Hallen, ne? Oder 7 Hallen sind Flugzeuge, ein Hubschrauber, irgendwie sowas, ne? Mhm. Ganz so groß ist es nicht, weil es ja doch ein bisschen professioneller ist und es gibt nicht so viel Professionelle in Europa, die sagen, ich will auf diese Messe ausstellen oder es hilft mir irgendwas, deswegen ist meistens eine große Messehalle voll.
Ach so, und deswegen muss dann die Messe auch immer ein bisschen reisen. Hat das dann damit zu tun?
Ne, das war jetzt das Konzept einfach, dass man mal gesagt hatte, dann, weil wenn wir jetzt immer die Messe, oder ich rede schon von mir, ich mache ja die Messe nicht, nur ein bisschen mitgeholfen, wenn die Messe halt immer in Deutschland stattfindet, dann ist natürlich für die Spanier doof, weil die fliegen nicht jedes Mal mit ihrem Hubschrauber dahin, um Werbung zu machen. Also sagt man, dann machen wir es in Madrid, dann sind die Spanier, die Franzosen und die Portugiesen, die können sich da irgendwie alle treffen. Vielleicht kommen noch Italiener und Schweiz so ein bisschen mit dazu, ne? Und dann macht man sie jetzt mal dann da oben, dann sind die Belgier dafür wieder näher dran und vielleicht auch Norwegen und so weiter. Also so verschiebt man das so ein bisschen, dass jeder mal die Chance hat, sich auf dieser Messe zu präsentieren und dann mal gucken, wie das Konzept weiter, ob das funktioniert, ob das gut ist oder ob man in ein paar Jahren sagt, nee, wir nehmen einen festen Standort oder machen es noch alle 2 Jahre, ja.
Ist das noch eine relativ neue Messe dann?
Ja, die war jetzt 3-mal. Also 3. Mal jetzt hintereinander. Okay. Die erste Nummer ist ausgefallen wegen Corona. Ich glaube 2019, genau. War das 2019? Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon, 20. Ja. Und 20. Dann, genau, gab es 20. Also, Entschuldigung, zu 20, ganz genau. Und dann gab es, danke Tim, und dann gab es jetzt 21, 22. 22 haben Tim und ich uns ja kennengelernt und 23 war jetzt in Madrid, ja, genau.
Merkt ihr denn auch, dass dann immer mehr Drohnen dazukommen oder sind die noch gar nicht mit dabei?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, also es ist auf jeden Fall ein großes Thema, definitiv. Aber in dem Bereich European Rotors, es gibt auch immer so ein Vertical Takeoff and Landing Seminar, wo man sich dann dazu austauscht, aber ich habe noch keinen Hersteller wirklich gesehen. Du hast dann natürlich von irgendwelchen Optiken, von irgendwelchen Kameras, welche die sagen, ja, das haben wir auch in klein für die Drohne oder irgendwelche anderen Sachen, wo sie sagen, ja, das können wir hier für die Hubschrauber, wie wir es hier stehen haben, aber das gibt es auch in klein, das kannst du an die Drohne hängen. Ja, ist ein großes Thema, was auch gerade in der Polizei uns langsam so ein paar Einsatzfelder wegnimmt, wo wir uns dann aber in anderen Einsatzfeldern wieder ein bisschen besser aufstellen können. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Entwicklung.
Was sind das für Gebiete, die ihr weggenommen bekommt durch die
Drohne? Das sind hauptsächlich Demonstrationen, Fußballspiele, wo wir früher mit dem Hubschrauber immer das Problem hatten, dass wir zu laut waren. Ne? Wenn wir da Bilder übertragen haben, wenn ein Hubschrauber drüber steht, der ist unfassbar laut, dann hat man wieder Angst, dass das so ein bisschen aufheizen könnte mit einer Drohne. Im Idealfall siehst und hörst du die nicht während der Demo, die macht aber trotzdem auch Bilder, und kann auch immer im überschlagenen Einsatz, also die haben zwar nicht so eine lange Endurance in der Luft zu bleiben, aber dann schickst du halt die nächste hoch und dann die nächste und die nächste. Und Hubschrauber ist ja dann immer, da musst du wieder planen, wann geht der zum Tanken, wann kommt der andere. Und so sind wir halt frei für andere Einsätze.
Arne, wie ist das bei dir? Merkt ihr bei der DFS, gerade bei FIS, Zunahme von Drohnen, gefährliche Annäherung? Ist das bei euch ein Thema?
Das ist schon ein Thema. Das hat jetzt auch langsam das Problem mit der Lasergeschichte. Also es gab ja oft Blendungen durch Laser, die bei uns gemeldet worden sind von irgendwelchen Spaßvögeln und Anwohnern, die mal eben gern so einen Rettungshubschrauber ins Cockpit leuchten oder einen Airliner oder so. Das ist eigentlich weniger geworden, in meinem Empfinden nach. Ich kenne die Zahlen nicht. Dafür sind halt diese gefährlichen Annäherungen mit Drohnen schon mehr geworden. Also ich sehe sie natürlich auf FIS auch nicht und Radar sieht sie auch nicht, weil die keinen Transponder haben und die Primärantennen die nicht gut erfassen, sondern minder klein, die Dinger. Aber das wird immer mehr, ja. Auch gerade in der Nähe von großen Verkehrsflughäfen, wo man eigentlich schon von vornherein wissen sollte, dass man da mit seiner Drohne nichts zu suchen hat, kommt das leider öfter vor, ja. Und mir wird auch von Flugzeugen, also von kleinen Privatpilotenmaschinen gemeldet, dass da mal eben eine Drohne in ihrer Höhe vorbeigeflogen ist, wo sie definitiv nichts zu suchen hatte, weil es viel zu hoch war.
Ja, das ist natürlich das, wenn du eine Drohne innerhalb, ich sage jetzt mal, der Kontrollzone um einen Flughafen fliegen kannst, dann hast du die ja bewusst schon manipuliert. Weil die neuen Drohnen ja eigentlich alle damit ausgestattet sind, dass sie in diesen Zonen gar nicht starten würden, ne? Also da sind dann schon Leute dabei, die ein bisschen, ich sag jetzt schon fast kriminelle Energie
echt,
haben.
Ist das so? Macht die das nicht, die Drohne?
Also die neuen DJI, ich glaube ab der DJI 2, und die ist jetzt schon ein paar Jährchen alt, die fliegen nicht innerhalb eines gewissen Radius um Flughäfen rum.
Ja, wobei es gibt ja noch mehr Hersteller und du kannst ja so Drohnen auch selber bauen. Also gerade wenn du
FPV fliegst
in dem Bereich, ne, da ist Tür und Tor offen und man muss leider sagen, den meisten Leuten ist egal. Man muss aber auch leider auch dazu sagen, vielen Behörden ist das total egal. Hatten wir jetzt neulich auch, aber mit Tim hatten wir im Podcast nochmal das Thema Drohnen, ja. Und also auch, was ich da schon Erfahrung gemacht habe mit Behörden teilweise, wo ich mir einfach denke, ey, das ist so ein Chaos. Die EASA stülpt jetzt erstmal wieder ihren großen Theoriedeckel da oben drüber. Das muss so alles so geregelt werden, aber leider hast du nur einen ganz kleinen Prozentsatz, der das wirklich professionell macht und den Rest ist es egal oder die machen es erst recht illegal, weil sie sagen, interessiert mich nicht, ich strebe mich total dagegen und so weiter. Und selbst wenn du die Leute im Internet siehst und zeigst sie an, passiert nichts. Da sagt die Behörde, wieso? Können Sie doch gar nicht beweisen, dass der geflogen ist. Sag ich, ja, aber der macht ja die ganze Zeit Fotos bei uns am Krankenhaus, wo wir auch immer landen und fliegt mich fast über den Haufen. Ja, und wie sollen wir jetzt beweisen, dass der die gesteuert hat? Ich sag, der hat doch die Fotos veröffentlicht. Nee, geht nicht. Also vom Prinzip her absolut unmöglich, ja. Da irgendwie was machen zu können. Aber wenn irgendwas passiert, dann ist natürlich das Geschrei dann groß, ja.
Also das ist irgendwie traurig. Und auf der anderen Seite muss ich einen Drohnenführerschein machen, ne?
Richtig. Ja, ja. Also ich kann es auch nur empfehlen, dass man sich damit so ein bisschen auskennt. Es gibt ja den kleinen A1, A3-Schein, dann kommt der A2-Schein. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, noch ein, zwei obendrauf. Die du einfach machen solltest und auch mit bestimmten Drohnen mittlerweile ja alle machen musst. Ich glaube, ab 250 Gramm und wenn sie eine Kamera hat oder wenn sie auch eine Kamera hat, sagen wir es so, glaube ich, irgendwie ab da musst du wenigstens den A3 oder A1 A3-Schein haben. Irgendwie sowas. So 100% fit bin ich da drin ja auch nicht. Und aber wie Arne schon sagt, also ich erlebe es leider im Hubschrauber auch. Da mache ich einen Anflug auf Reichelsheimer Flugplatz. Kommt da eine Drohne vorbeigeflogen, ja. Du erkennst noch, es ist eine DJI, aber wenn die halt einschlägt, du hast keine Chance, ja. Das geht aber nicht.
Tim, geht ihr die dann auch, wenn ihr so eine Meldung von uns bekommt, wir melden ja solche Drohnensichtungen dann an die Polizei weiter, werdet ihr dann rausgeschickt tatsächlich, um zu gucken, wo der ist oder ob das stimmt?
Ja, genau. Wir werden da rausgeschickt, um zu gucken, ob wir den Verursacher irgendwie ermitteln können. Das ist natürlich die Nadel im Heuhaufen, ne? Also entweder ist er dann schon weg oder überhaupt eine Drohne in der Luft zu finden, du hast keine Chance. Wenn du von oben auf die Drohne guckst, die verschwindet dann im Background irgendwo, da ist echt, dann müssen das schon die ganz Großen sein. Die ganz Großen werden wieder von Leuten gewerblich betrieben, die verhalten sich dann auch vernünftig. Von daher ist es leider Kämpfen mit einem stumpfen Schwert. Aber um was Positives über Drohnen zu sagen, habt ihr letztens das Video gesehen von dem Basejumper, der erst mit dem Wakeboard über so einen Pool von einem Hochhaus von einer Drohne gezogen wurde? Das fand ich total abgefahren. Ja, ja. Nee. Also bisher war Drohnen für mich immer so, naja, aber da habe ich gedacht, wenn du hinter einer Drohne Wakeboard fahren kannst, wie geil ist das denn? Und wie viel Power haben die Dinger mittlerweile?
Mhm. Die haben richtig viel Power. Ich wollte das auch gar nicht glauben. Die Halle auf der Aero, die sind jetzt auch die Drohnenflieger mit dabei. Und da wird ja dann auch jedes Modell ausgestellt. Und ich habe irgendwie immer noch so im Kopf so diese typische DJI-Drohne, die man dann eben hat mit, was weiß ich, 4 Propellerchen dran und dann hier so ein bisschen und gib ihm und dann stehst du da vor so riesen Dingern. Ja, also jetzt mal abgesehen von diesen militärischen Dingern, die es noch gibt. Aber die leisten schon ganz schön viel, ja.
Ich habe auch heute gesehen, dass der Santa Claus seine Rentiere abgeschafft hat. Der lässt sich jetzt von der Drohne ziehen. Ach,
soll nicht bei FIS rufen.
Ja, den sieht man doch immer bei Flightradar. Irgendwann muss er sich ja bei dir melden.
Genau, richtig.
Apropos, habt ihr das Urteil da mitbekommen von dem lustigen Menschen, der sein Flugzeug, du hast ja jetzt in der letzten Folge darüber berichtet, Johann, der sein Flugzeug da gecrasht hat, dieser Basejumper. Der hat seine Lizenz übrigens schon wieder bekommen.
Nee, echt?
Ach, war ja auch gehört. Die hat er ein halbes Jahr abgeben müssen. Hat
aber schon wieder vorzeitig bekommen und kann jetzt wieder sein Unwesen tragen.
Nee, stopp. Der hat sie tatsächlich abgenommen bekommen, also komplett. Und er hatte ein halbes Jahr Sperre, eine neue zu machen.
Ja gut, aber...
okay.
Und jetzt hat er einfach komplett eine neue gemacht.
Amerika. Aber auf der anderen Seite schnauzen sie einen dann an, wenn man sich nicht ordentlich auf der FIS-Frequenz dann in Amerika abmeldet.
Ja, passiert da mehr als bei uns? Sind die da strenger?
Ja, sie sind sehr streng und sie können dir auch den Flugweg vorgeben. Also ich war jetzt unterwegs im August mit einem YouTuber hier, mit unserem Klaus, mit dem Airfool. Der wollte immer mal in Amerika fliegen. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das mal. Und wir wollten von Austin so ein bisschen San Antonio vorbeifliegen, einen schönen Bogen dann runterziehen, Corpus Christi vorbei. Und dann wollten wir dann in Mustang Airfield, wollten wir landen am Strand und dann da ein bisschen essen gehen, also auf vorgelagerte Insel. Und ich bin dann San Marcos losgeflogen, hatte mich dann auf FIS angemeldet bei Houston Center. Das gab noch ein Riesentheater mit den Frequenzen, weil die legen dann auch Frequenzen zusammen und Sektoren zusammen und dann bist du dann auf einmal nicht mehr bei San Antonio, sondern bist dann auf einmal hinter dir auf Houston Center landest du dann. Und dann habe ich mich da angemeldet, habe dem dann gesagt, wir fliegen eben jetzt so ein bisschen VFR über San Antonio nach Mustang Airfield. Und dann sagte er, nee, das Heading geht jetzt nicht. Dann sage ich, ja, warum geht das denn jetzt nicht? Ja, weil das jetzt nicht geht, weil unsere Destination liegt im Süden und wir fliegen halt nun mal gerade jetzt in den Westen und wir sollen jetzt Heading 180 eindrehen und jetzt da lang fliegen. So, und dann haben wir also ich habe auch so im Flieger gesessen, dachte mir so, okay, es ist mein Afgas, das ich gerade verfliege und nicht deins. Wir haben dann abgedreht und dann ist uns irgendwie eine Frequenz flöten gegangen unterwegs. Und dann hatten wir da keinen Kontakt. Ja, Ende vom Lied. Ich habe dann abends um 19 Uhr den Flieger in San Marcos auf den Hof geworfen und machte mein Handy dann wieder an. Und ich habe eben nur diese eSIM-Karten dann dabei und bin dann eben nur über Internet erreichbar. Und dann bekam ich sofort vom Vercharterer eine E-Mail. Houston, Texas tried to contact you. Und dann war dann richtig Alarm. Also da war da richtig Alarm. Da habe ich mir dann erstmal auf der Rückfahrt ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Hab dann aber überlegt, okay, ist was passiert? Nein, es ist nichts passiert. Du hast keine gefährliche Annäherung gehabt. Du bist sicher gelandet. Der Flieger steht auch wieder einigermaßen ordentlich mit 2 Tragflächen und 3 Rädern auf dem Hof. Also hast nichts kaputt gemacht. Kann nicht viel passiert sein. Und so war es dann auch. Ich hatte denen dann nochmal geschrieben vom Vercharterer. Und die sagten dann aber nur, ja, die sind halt bei ATC in Amerika immer sehr stringent damit, dass man sich da eben ordentlich an- und abmeldet. Und können dir eben auch einen Flugweg vorgeben. Also das geht auch.
Ja, das ist bei uns natürlich nicht so. Aber das mit dem Abmelden, da legen wir natürlich auch Wert drauf bei uns. Wenn einer verschwindet und nichts gesagt hat oder ich es nicht verstanden habe, dann wird er im Zweifelsfall halt auch gesucht. Das kann unangenehm werden und auch teuer eventuell, wenn tatsächlich ein Heli rausgehen muss, um zu gucken, ob was passiert ist. Aber die versuchen erstmal alles andere. Wir rufen erstmal den Halter an oder den Piloten, wenn die Nummer bekannt ist durch den Flugplan. Ja, und wir rufen an Landeplätzen an, wo er noch sein könnte, wenn das nicht sein Zielplatz ist. Und wenn wir ihn dann gefunden haben, das geht zu 99% auf diesem Wege schon, muss auch kein Hubschrauber raus. Aber falls doch, ist das halt unangenehm. Also immer schön drauf aufpassen, dass ich auch wirklich Tschüss gesagt habe und dass der Finnsmensch das verstanden hat. Ich hoffen.
Wenn Arne sein Programm fährt, geht keiner freiwillig. Die wollen alle auf der Frequenz bleiben und möglichst nicht umschalten. Die wollen nicht in den nächsten Sektor.
Ich bleib jetzt so lange im Holding. Ja,
das höre ich tatsächlich ab und zu.
Arne Feierabend macht.
Ja. Ja. Es gibt tatsächlich, also auch wenn ich Leute blind anspreche, die gar nicht auf der Frequenz offiziell angemeldet sind, zu 99% sind die alle da. Die reden zwar nicht mit, aber die hören anscheinend die ganze Zeit mit. Ich weiß nicht warum.
Kenne ich.
Die wollen sich das An- und Abmelden sparen, ne?
Ja, eben. Du konntest es damit nicht vergessen.
Die wollen Arne hören, das ist alles.
Ah, geht so. Es gibt bestimmt auch welche, die sich sagen, das ist mir alles nicht genau genug nach Buch und so und ich hätte das gern ein bisschen korrekter alles. Das kann ich aber auch. Also wenn einer gern die strenge Hand möchte, bitte.
Schlag mich.
Das kostet aber Aufpreis, das mache ich nicht bei jedem.
Ja, aber so eine etwas lockere Phrasiologie am Funk ist doch eigentlich nicht verkehrt, oder?
Nee, natürlich ist es nicht verkehrt, aber du kriegst es ja am Anfang anders beigebracht. Am Anfang sollst du dich ja bitte schön genau an die Buchstaben und die festen Sätze halten, die da vorgeschrieben sind. Das hat ja auch seinen Sinn, weil wenn du feste Phrasiologie verwendest, sind Missverständnisse eher ausgeschlossen, als wenn man da lockere Reden schwingt. Aber irgendwann kommt der Punkt, und auch wenn ich gerade Flugschüler habe, die zum ersten Mal Solo sind, die sind eh schon gestresst. Die müssen da zum ersten Mal mit der Flugsicherung funken und haben auch genug mit ihrem Cockpit noch zu tun. Und wenn ich dann jeden Satz auch noch verbessern würde, den er da sagt, dann trägt das nicht zur Sicherheit desjenigen bei und dass der sich wohlfühlt und später gerne bei FIS ruft. Dann muss man das vielleicht auch mal ein bisschen anders gestalten, in meinen Augen.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Also ich kann mich auch daran erinnern, so die ersten Male, als ich dich dann wirklich auch aktiv auf den Frequenzen wahrgenommen habe, so ein fröhlicher, lockerer Spruch mal am FIS-Funk kann schon mal viel Geschwindigkeit rausnehmen. Also es ist irgendwie auch ein bisschen nett, weil es ist ja auch mal langweilig, wenn man dann da so alleine irgendwie lang fliegt und wenn dann so ein flotter Spruch mal zwischendrin kommt, Frau Delta, Echo, Tatütata, das ist irgendwie nett. Dann sagt man sich so, ach, guck mal, der ist richtig gut drauf. Cool, da hörst du doch mal zu, ne?
Wäre eigentlich der richtige Job für Andreas, wenn er beim Radio war, oder?
Aber ich habe ja manchmal diese Flüge 90 Minuten und dann bin ich froh, wenn da ein bisschen Unterhaltung auf der Welle stattfindet. Also von daher, ich höre dir gerne zu, wenn du das abfährst.
Das freut mich. Das ist
schon gut.
Wo warst du beim Radio, Andreas?
Ach du, ich war jetzt gar nicht so viel zu hören. Ich war bei Planet Radio und Hit Radio FFH und war da aber mehr für die Kommunikation zuständig. Also sprich für alles, was innerhalb und außerhalb des Senders passiert, was das Thema Promotion, Bühnenshows, Spiele, alles Mögliche angeht. Und ich habe nur so ein ganz bisschen hier und da mal als Co-Moderator irgendwas gemacht, weil damals habe ich gesagt, ich kann nicht jeden Tag fröhlich sein, das funktioniert einfach nicht. Oder wenn ich mal einen Tag habe, wo ich es nicht sein will, dann will ich auch nicht irgendwie jetzt fröhlich reden. Und genauso gestalte ich ja auch eigentlich mein Leben und das, was ich alles mache, das mache ich dann, wenn ich Spaß daran eben habe. Und so war ich da mehr im Hintergrund, als dass man mich vorne irgendwie gehört hat.
Beim Johannes Scherer, ne? Und beim Bodo Bach.
Ganz genau, das waren meine Kollegen, so ist es richtig, genau.
Cool.
Ja, da gab es einige.
Tim, du bist gleich zur Polizei gegangen oder hast du auch irgendwie noch eine spannende nebenberufliche Ausbildung gemacht als Schauspieler, dass du mit irgendwie Mission Impossible 24 mitgemacht
hast? Leider nein, total unspannend. Ich habe direkt mit dem Studium bei der Polizei angefangen und bin da seit 2001, bin ich bei der Polizei schon eine ganze Weile, ja.
Wow.
22 Anne, wo wir gerade, warst du während der Invictus Games, die ich eben mal angesprochen habe, im Dienst und hattest so den Düsseldorfer Sektor mit dieser sehr kryptischen EDR, die wir versucht haben, da einzurichten oder die Leute davor zu warnen?
Hatte ich tatsächlich, ja. Ich war im Dienst. Meistens war sie an den Tagen, wo ich da war, nicht aktiv, aber ein, zwei Mal habe ich es gesehen, ja. Auch die große Area. Aber das kam ja nicht oft vor, ne? Meist war ja nur so ein kleiner Teil aktiv. Und wir wurden aber schon die ganze Woche von Piloten dann immer gefragt, ist sie heute aktiv? Schon oben bei den Inseln haben sie gefragt, weil sie ja irgendwie nach Hause wollten. Ja. Kann mich nach Hause heute? Geht das? Oder ist da irgendwie Sperrgebiet?
Ja, weil
das war schon eine große Area. Die hat ja auch diverse Landeplätze komplett lahmgelegt, soweit ich weiß. Ja,
der Witz an der Sache ist, die war gar nicht aktiv. Also diese...
Die war gar nicht aktiv.
Die ganz kleine war mal ganz kurz aktiv, aber selbst diese 12-Meilen-Zone war nicht aktiv, die 30 sowieso nicht. Das war total kryptisch geschrieben. Und bei uns haben auch super viele Leute angerufen und haben gefragt, Mensch, ist die jetzt aktiv, ist sie nicht aktiv, kann die aktiv werden? Wir haben dann auch irgendwann nachgeschoben, dass mindestens 24 Stunden Vorlauf und sowas, weil die Leute, wie du gesagt hast, Schiss hatten, dass sie nicht mehr zu ihrem Heimatflugplatz zurückkommen, wenn sie morgens losfliegen. Ja, aber weil die EM kommt ja auch wieder, da müssen wir jetzt auch lernen. Wir hatten versucht, so jede Eventualität in dieses NOTAM reinzukriegen, aber da haben wir dann wohl übertrieben und haben das so verklausuliert, dass keiner mehr durchgestiegen ist.
Also ich habe sie zumindest als in Zukunft eventuell aktiv gemeldet bekommen. Ob sie wirklich live aktiv war, wenn du das sagst, das war nicht so, dann war das so. Aber die Kleine habe ich auf jeden Fall aktiv gesehen mal.
Kurz aktiv, ja.
Ja, aber das war ja dann ein Mini-Teil, der nicht weiter schlimm war.
War die denn tatsächlich nur aktiv da, als das Königspaar da war oder auch während der Spiele an sich?
Nee, das war dann nur zum Schutz der VIPs plus, ja. Ich glaube, der amerikanische Verteidigungsminister war auch kurz da oder Ministerin. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was da im Moment los ist. USA verfolge ich im Moment irgendwie gar nicht. Ja, die waren da und ja, da war dann halt die kleine Schutzzone aktiviert. Aber ansonsten hatte man einfach Angst, dass eventuell Zelensky kommt und dann wäre das ganz große Besteck gefahren worden, weil man natürlich da eine Person hat, die polarisiert in Extremen und die natürlich sehr anschlagsgefährdet ist.
Ich habe da noch mal eine Frage an Arne, wenn wir noch gerade das Thema noch mal bei dieser Lotsengeschichte sind und Sperrgebiete. Sag mal, die Tower-Lotsen, die haben ja meistens so ein Lotsenbuch, wo sie dann Eintragung machen müssen, wenn sich einer dann nicht benehmen konnte oder schlecht verhalten hat. Habt ihr das auch, wenn da einer irgendwo einfliegt, dass du da irgendwo einen Eintrag machen musst?
Ja, gibt's tatsächlich. In elektronischer Form natürlich, Daily Log heißt das. Da wird dann sowas mal festgehalten und später dann nochmal untersucht. Okay. Ja. Vor allen Dingen, wenn der Alpha-Sektor halt schon was geschrieben hat, eine Anzeige wegen Einflug in Luftraum Charlie und der war bei mir, dann muss ich da halt auch was reinschreiben. Das kommt ab und zu mal vor, aber eher selten zum Glück.
Aber du hast noch nie jemanden sagen müssen, ich habe da mal eine Nummer für Sie. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie
aufschreiben. Doch, gab's schon. Mache ich auch eigentlich lieber, als den jetzt auf der Frequenz vor allen zu blamieren. Also das widerstrebt mir. Ja, da ist einer, der hat schon einen Fehler gemacht, das war bestimmt keine Absicht. Und dann fange ich noch an, ihn vor seinen Clubkameraden auf der Frequenz zu beschimpfen, das ist immer nicht gut. Da sage ich dann lieber, wir müssen uns nachher nochmal unterhalten. Es muss ja gar nicht unbedingt ein negatives Gespräch sein. Vielleicht will ich ja von ihm einfach nur wissen, wie das jetzt gekommen ist. Und dann ist die Sache auch gut. Aber dann kläre ich das lieber am Telefon. Das ist schon mal passiert. Aber es kommt sehr selten vor. Ich habe lustigerweise nicht oft Leute, die irgendwo einfliegen, wo man hinterher nochmal groß drüber reden muss.
Okay. Gerade dein Sektor, da um Düsseldorf rum ist ja nicht so einfach.
Ja, gerade Essen ist im Moment sehr beliebt, violated zu werden. Da ist über Essen so ein Luftraum Charlie abgesenkt auf 1500 Fuß. In letzter Zeit wird er ständig violated. Ich glaube, der Essen-Tower-Mensch sagt das auch schon jedem, der startet. Achtung, ne? Aber das hindert einige nicht. Das ist natürlich immer doof mit den Anflügen auf die 2-3 von Düsseldorf.
Aber man muss ja dazu sagen, der Arne warnt, also nicht nur Arne, aber auch deine Kollegen Arne, die warnen einen ja auch. Ne? Wenn man schon einen Kurs auf so eine Restricted Area hat oder sonst irgendwas, dann sagen die auch schon so 2, 3, 4, 5 Minuten vorher, hier, Achtung, ist active oder ne, da kommt jetzt gleich mal ein Luftraum Charlie, vielleicht verändern sie mal ihre Höhe oder so. Also da seid ihr ja auch auf Zack, wenn es denn der Verkehr zulässt, ja.
Ja, richtig. Es ist immer besser, vorher war als nachzufragen, ob der Luftraum Charlie auf dem Schirm ist oder nicht, als dass man da was schreiben muss. Ich bin ja auch ein fauler Mensch, natürlich.
Wenn du jetzt gerade sagst, du gibst schon mal eine Telefonnummer raus, das ist dann eure Nummer bei FIS und dann sollte ich dann mit dir nochmal das Rückgespräch suchen.
Ja, genau. Also wenn man diese Nummer gesagt bekommt, dann ist das die vom Wachleiter bei uns. Der gibt mir dann den Telefonhörer, damit ich das selber mit dem Piloten nochmal klären kann, weil ich ja in der Situation drin war. Das ist eigentlich der beste Weg. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, dass man da nichts verschriftlicht, ist mir das auch immer lieber. Aber nochmal drüber reden ist manchmal nicht verkehrt.
Und wenn er dann einsichtig ist, dann machst du eher weniger. Und wenn er sagt, lass mich in Ruhe, dann gibt es dann ja, die entsprechenden Konsequenzen.
Ich selber habe da ja gar nicht so einen großen Ermessensspielraum. Wenn jetzt im Luftraum Charlie eingeflogen ist und Radar hat schon was geschrieben, dann wird das auf jeden Fall nochmal nachgeguckt. Ob das dann was kostet oder nicht, lege ich nicht fest. Aber wenn es halt nur eine Sache ist, wo ich persönlich nochmal mit ihm reden will, dann kann man das da am Telefon ganz gut klären. Und wenn derjenige natürlich kooperativ ist, bin ich eher geneigt zu sagen, okay, lassen wir das mal so.
Aber gibt es das, dass dann schon mal jemand anruft und dann völlig widerwillig mit dir spricht? Also ich meine, wenn ich jetzt schon Mist gebaut habe und jetzt auch noch hier einen auf dicke Hose bei der DFS mache, dann muss man den ja am Schluss fragen, sag mal, Digga, Schlaganfall gehabt oder was? Jetzt sei mal aber einsichtig.
Ja, da... Also ich hatte einen, der Luftraum Charlie violated hat in Frankfurt und in die 1.8 Departures gekommen ist. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt möge er bitte dann doch beschleunigt sinken. Und er ist so langsam gesunken, dass er die Arrivals auf die 07 auch beinahe noch erwischt hätte. Er ist gemächlich mit 200 Fuß oder so da mal langsam runtergegangen. Und am Telefon war er dann, ich habe nicht mit ihm gesprochen, das hat ein Wachleiter LVK gemacht. Da war er wohl dann auch noch nicht einsichtig und renitent. Und was am Ende bei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber es war, glaube ich, nicht der diplomatischste Weg, um aus der Sache rauszukommen. Nee.
Heute putzt er die Flugzeuge. das ist schon krass. Das erinnert mich an die Story. Ich hoffe, ich darf die erzählen. Wir waren bei der DFS zu Besuch vor 2 Jahren, Luftraumabstimmungsgespräch. Und dann erzählte uns einer unserer beiden Interviewpartner, es ist ein Flugschüler losgeschickt worden in Speyer, in Worms, irgendwo haben sie den losgeschickt und er sollte nach Mannheim fliegen. Und er flog und flog und flog und irgendwann wurde er dann von FIS angesprochen, ob er nicht mehr aus dem Luftraum Charlie von Frankfurt rausgehen möchte, beziehungsweise ihm fiel auf, ach Mensch, guck mal, ich bin hier mitten in der Kontrollzone drin und drehte um und knallte wieder komplett bei Frankfurt durch. Radar hat alles auseinandergespritzt und gedreht und gemacht und getan und dann ist er also fröhlich pfeifend wieder zurück und ist voll zweimal in Frankfurt durch den Sektor geknallt. Ne? Das ist natürlich dann richtig heftig. Ne? Ich glaube, da war die PPL-Ausbildung frühzeitig beendet.
Ich habe den Fall zum Glück nicht selbst erlebt. Ich weiß es auch nicht, welcher Kollege da saß oder ob der überhaupt bei jemandem war. Kann ja auch sein, dass der nur durch Charlie geflogen ist und dann hinterher von FIS gesagt wurde, ne? Oh, dann fliege ich doch gleich wieder zurück. Ist natürlich keine gute Idee.
Drehen Sie auf dem Absatz um und fliegen Sie genau das Heading wieder zurück. Mit der gleichen Höhe. Sie sind genau richtig.
Ist ja auf dem Hinweg auch gut gegangen, oder nicht?
Genau. Haben ja alle Platz gemacht.
Bitte wenden.
Wir hatten, glaube ich, mal den Fall, dass in Frankfurt ein Fluglehrer mit seinem Schüler zur Landung genötigt wurde, weil der Fluglehrer auffällig am Funk nach Alkohol klang. Und der wurde dann tatsächlich am Boden auch dann von der Polizei eingesammelt, ja. Der Fluglehrer war nicht nüchtern. Und der Flugschüler noch nicht so weit, dass er, also gelandet ist er dann ja wohl irgendwie noch, aber so war eigentlich nicht der Plan.
Sachen. Ja, da, also schon ein bisschen her. Schon Endstufe, ne? Also nach Alkohol.
Das ist schon das Schlimmste, ja.
Das kenne ich ja als Polizist, aber dass man sagt, okay, der klingt nach Alkohol, das muss schon übel gewesen sein dann, ja.
Ich war selber nicht dabei, aber ich habe es mir erzählen lassen, dass es diesen Fall tatsächlich gab.
Wir hatten das mal beim Besuch von Obama damals, da gab es dann auch ein Sperrgebiet, eine EDR und wir sind Luftraumschutz geflogen. Und dann war auch jemand, der eingeflogen ist, der wurde dann von uns intercepted und zum Boden begleitet. Ja, und dann hat sich aber auch rausgestellt, weil wir immer an der Seite vom Hubschrauber dann die Frequenz haben, die gerastet werden soll. Das war ein Solist, der unterwegs war, auf dem Überland. Das fand ich dann auch schon nicht schlecht. Wenn du als Solist dann von einem Hubschrauber abgefangen wirst und zum Boden begleitet wirst, da ist das schon gut, wenn der unfallfrei da unten ankommt. Er selber hatte danach natürlich nicht das Problem. Das Problem hatte dann eher sein Fluglehrer, der das abgezeichnet hat.
Gute Flugvorbereitung. Wie ist das eigentlich mit genau. Wie ist das eigentlich bei dir? Musst du mit dem Heli dann auch solche Verfolgungsjagden mitmachen, so wie man es aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, oder ist das bei uns anders geregelt?
Hatten wir tatsächlich am Donnerstag auf Freitag die Nacht, war die letzte Verfolgungsfahrt, die wir begleitet haben. mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit von 40
km/h. Was habt ihr da verfolgt? Ein Fahrrad oder?
Das war echt eine krasse Nummer. Die war auch groß in der Presse. Der kam aus Belgien und hatte so einen 7,5-Tonner. So, und ist durch Belgien, durch Holland. In Holland hat er sogar gepanzerte Fahrzeuge, die die Straße gesperrt haben, da hat er durchbrochen. Der war halt nicht so ganz sauber im Kopf, der war wohl auch schon bekannt. Und dann ist er durch Deutschland gefahren und irgendwann waren auch die Reifen kaputt und dann hat er da wie so ein Komet ausgesehen im Dunkeln. Das sind dann natürlich die besonderen Highlights. Also Verfolgungsfahrten sind schon cool. Ich selber hatte mal zwei, wo ich wirklich dran war. Das ist dann richtig schönes Fliegen. Also da weißt du dann, warum du den ganzen Mist mal richtig auswendig gelernt hast. Und da kannst du dann mal zeigen, was geht.
Das ist spannender als so Luftraumbeobachtung bei einer Demo.
Ja, das ist spannender als 2,5 Stunden mit dem Autopiloten in der Luft zu stehen und irgendwann wieder zur Landung zu gehen, ja.
Mhm, krass.
Wahnsinn. wie stelle ich mir so eine Verfolgungs- oder einen Verfolgungsflug vor? Wie viel seid ihr dann im Flieger? Wir sind
Pilot, Co-Pilot. Der Pilot guckt halt, dass er den Hubschrauber dann in einem vernünftigen Winkel hält, dass hinten noch der Operator, der die Kamera bedient, auch nicht irgendwo in der Abschattung ist von irgendwelchen Bebauungen oder Bäumen. Und der Co-Pilot macht die ganze Zeit dann den taktischen Funk. Und du bist dann natürlich auch so, dass der Polizeiführer sagt, okay, der Hubschrauber ist dran, jetzt sollen die Polizeifahrzeuge sich mal ein bisschen fallen lassen. Nicht, dass man denjenigen dann auch noch ins Verderben hetzt. Das ist natürlich immer eine große Gefahr, wenn du jemanden verfolgst, dass er immer schneller wird. Und wenn er alleine verunfallt, ist das ja schon schlimm genug, aber meistens sind ja dann noch andere beteiligt. Und deswegen guckt man, dass man im Idealfall ihn irgendwann dazu bringt, dass er von selber anhält und sich stellt. Und so lange verfolgt man den dann halt mit dem Hubschrauber und hat die Live-Bildübertragung.
Das heißt, ihr habt nicht unbedingt diesen mega hellen Lichtkegel auf den drauf und so, um mal richtig zu zeigen, dass er verfolgt wird. Ja, genau,
nochmal schön blenden, ne? Und nee. Da genau. Guckt man schon, dass man, also der Stress, der da bei dem herrschen muss, ist ja schon groß. Da guckt man, dass man dann irgendwo einen künstlichen Stau erzeugt oder eine Straßensperre baut oder so, dass er halt kontrolliert anhält und nicht, dass man da noch einen Unfall verursacht. Das ist natürlich suboptimal. Was aber leider meistens der Fall ist, dann irgendwann sind sie dann so gehetzt, dass sie irgendwo in der Kurve abfliegen oder irgendwo gegenfahren. Aber Gott sei Dank meistens dann nicht so viel passiert. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an, als würden wir jede Woche eine Verfolgungsfahrt machen. Also das sind dann schon so Highlights, die passieren einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr. Und dass wir dann drankommen, das ist wirklich sehr selten.
Also sind diese ganzen Sachen, die man dann bei den Amerikanern sieht, dass die Autos da, also die Polizeiautos auch hinten dran kleben an dem Täter, das ist schon ein bisschen übertrieben, plus Hubschrauber in der Luft mit
Suchschein. Ich denke, bei den Amerikanern ist das genau so, aber bei uns ist es halt ein bisschen defensiver.
Wie alles in der Polizeiarbeit bei uns im Vergleich zu Amerika.
Ja, obwohl die können schon sehr autoritär sein, ne, die Amerikaner. Also die sind ja sehr hierarchieliebend. Ne? Also wenn du den Amis immer sagst, it's the law, why? Because it's the law, dann machen die das auch immer gleich. Andreas, ich wollte gerne von dir nochmal wissen, gibt es Einsätze, die du als Rettungsflieger scheust?
Jeden, von dem ich nicht zurückkommen würde. Also weil wir im schlechten Wetter verunglücken können oder sonst irgendwas. Aber ansonsten nein. Oder du meinst jetzt die Bilder am Boden dann eher?
Ja, weil wenn der Rettungshubschrauber kommt, klar, es könnte auch der Rettungswagen oder der Notarztwagen kommen, aber man ist ja meistens so der Erste wahrscheinlich vor Ort nach der Feuerwehr wahrscheinlich und der Polizei, ne?
Ja, kann man eigentlich so gar nicht sagen. Also wir haben einen kleinen Rettungshubschrauber oben in Rostock stehen, der bringt nur den Notarzt möglichst schnell in einem ländlichen Gebiet zum Einsatzort hin. Da sind wir sehr oft ersteintreffend. Jetzt mit den größeren Hubschraubern ist es so, je nachdem, würde ich mal sagen, was da jetzt vorgefallen ist. Manchmal werden wir parallel alarmiert, oft werden wir aber auch erst nachträglich nochmal alarmiert, wo dann der Notarzt oder ein Rettungswagen schon mal unverlaut ist und sagt, nee, das geht gar nicht im RTW, der muss im Hubschrauber transportiert werden. Da sind wir nicht ganz so oft ersteintreffend, aber vom Einsatzbild her habe ich nichts irgendwie, wo ich sagen würde, nee, das kann ich nicht sehen und das will ich nicht sehen. Von daher so. Aber mir ist es wichtig, dass wir immer wieder heil rauskommen, weil jetzt gerade in der Winterzeit ist das Wetter halt oft auch sehr schlecht. Und gerade nachts
Ne? Und das sind schon viele Gefahren, die da auf einen einprasseln, wo man sich dann so ein bisschen durchhangeln muss, wo man dann aber auch mal ganz froh ist, vielleicht jemanden wie Arne irgendwie an der Fist zu haben und zu sagen, ey, wir haben uns hier total verwurschtelt, wir haben schlecht Wetter. Könnt ihr uns mal sagen, wie wir hier wieder rauskommen? Ja, das kann auch mal passieren und so weiter, aber da müssen wir schon gucken und so ein bisschen abwägen, können wir den Einsatz fliegen oder nicht. Aber ansonsten ist alles gut. Ja, vertrage ich ganz viel.
Ich bin hier in Stade immer total begeistert von den Kollegen, die den Christoph hier oben bei uns fliegen, weil die jedes Mal, wenn sie in Stade am Krankenhaus starten, erstmal bei uns am Platz reinrufen. Auch in der Woche, wo eigentlich keiner da sein sollte. Und immer sich nochmal kurz melden. Und das finde ich immer echt klasse, weil die, klar fliegen die tief und die fliegen noch nicht mal über den Platz. Da fliegen 10 Cessnas tiefer bei uns über den Platz, die definitiv nicht reingerufen haben als die Kollegen von Christoph. Aber das ist auch viel Arbeit dann, wenn man das wirklich bei jedem machen will, ne?
Genau.
Macht ihr das auch so?
Wenn du so eine Route hast, die ein bisschen länger ist und da liegt dann ein kleiner Platz nach dem anderen auf der Route und du kannst vielleicht nicht höher wegen Wetter oder weiß ich nicht was oder im Sommer, weil gerade viel los ist, das kann schon richtig Arbeit sein. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich dann auch den Technical Crew Member neben mir sitzen habe, also den Notfallsanitäter, der so eine kleine Zusatzausbildung hat, dass er mir im Cockpit ein bisschen zur Hand gehen kann. Der sucht dann schon mal die nächste Frequenz raus, dreht die dann schon mal ein. Während ich noch mit dem anderen Platz funke, macht der schon die Vorarbeit. Das macht dann vieles doch ein bisschen einfacher, ja. Aber ja, wir haben halt nicht immer die Zeit, hochzugehen. Also wenn der Arzt sagt, weil wir einen schweren Patienten hinten drin haben, also einen schwer verletzten Patienten hinten drin haben, der Arzt sagt, das kommt das Stichwort tief und schnell. Das heißt dann einfach nur, so schnell es geht, mit Höchstgeschwindigkeit ins nächste Krankenhaus und nicht groß Höhe aufbauen, Zeit verlieren, wie wir es normalerweise machen würden, wenn wir die Zeit haben, auch wegen Lärmschutz, sondern zack, und dann geht's los mit der Funkerei. Weil wenn du dann tief über irgendwelche Plätze rauschst, Platzrunden irgendwie so, weil wir keine Chance haben, vielleicht links und rechts irgendwie groß drumherum zu navigieren, weil es zu viel Zeit kostet, ja, dann hast du ein bisschen was zu tun. Aber trotzdem musst du ja gucken, ne, dass du niemanden über den Haufen fliegst. Viele kriegen das nicht mit, auch wenn du auf der Frequenz bist oder sehen uns vielleicht nicht und so weiter. Also da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, ja.
Das sind nicht so viele Flugschrauber, die nachts fliegen, ne? Das seid nur ihr hier im Raum Hessen, oder? Du und der 90 und der 91, oder?
Ja, nur der 90er ist eine 24-Stunden-Station. Ansonsten die anderen in Hessen nicht, ja. Nur der 90er. Es kann auch gut sein, dass wir nachts, weil es so wenig Nachthubschrauber gibt, auch teilweise 40, 45, 50 Minuten Anflug haben, nach der Alarmierung, weil halt einfach weit und breit kein anderer Hubschrauber zur Verfügung steht. Und dann muss man auch wieder so ein bisschen jonglieren, als Notarzt vor Ort, wo man sagt, bis der Hubschrauber jetzt die 40 Minuten zu uns geflogen ist, dann wird nochmal eine Übergabe gemacht, dann muss man in die Klinik fliegen, ob es dann nicht sinnvoller ist, den direkt in den Rettungswagen zu packen und in die nächste Klinik zu fahren, weil im Umkreis von einer Stunde hat man normalerweise immer irgendwie einen Versorger, der da mithalten kann, ja. So, deswegen fliegen wir auch manchmal ein bisschen Leerflüge nachts, weil dann gemerkt wird, oh, warte mal, bis der da ist, das dauert zu viel, dann sind wir aber schon unterwegs. Aber ja, bleibt immer spannend.
Tiefflug ist dann auch bei euch ein Ausbildungsthema beim Hubschrauberfliegen lernen. Also wenn Tim jetzt erzählt, Verfolgungsjagd, du Andreas, der Notarzt sagt zu euch, tief und schnell in die Klinik bitte.
Ich würde sagen, ja, der Tim also macht es professioneller als wir.
Ja, mach du. Ja, bei uns ist ganz klar, in der taktischen Ausbildung ist Tiefflug ganz klar ein Thema. Also auch gerade was Schlechtwetter angeht. Ne? Es ist jetzt nicht unbedingt wie bei Andreas, dass man auch bei gutem Wetter mal tief und schnell, weil es zeitlich so dringend ist, sondern eher, dass man halt auch, wenn man verdeckt mit den Spezialeinheiten unterwegs ist, kann das mal ein Thema werden, aber ansonsten ist immer schlechtes Wetter. Also wie gestern Nacht zum Beispiel oder gestern Spätabend sind wir dann auch bei maximal 500 Fuß Ground durchs Ruhrgebiet getingelt, wo du dann teilweise schon Windräder hattest, wo die Rotorblätter oben durch die Wolken gingen. Das ist dann auch nicht so angenehm, wenn es dunkel ist, aber dadurch, dass wir halt diese Nachtsichtgeräte haben und da halt auch sehr viel Wert drauf in der Ausbildung legen, dass die Leute das vernünftig lernen, ist es dann halt auch wieder safe. Aber in der Rettung ist es ja auch so, dass du entsprechend genau so Vorkenntnisse haben musst, ne, Andreas?
Ja, also ich meine, wir machen es ja nur wirklich nicht so wie ihr so oder wie beim Militär, so wirklich Baumwipfelhöhe über die Kuppe rüber und dahinter wieder runter. Das soll ja nicht der Patient hinten abheben in seiner Trage, ja. Das soll ja nicht passieren, dass wir da Schwerelosigkeit im Cockpit haben oder so. Sondern dann fliegen wir halt nicht 2000 Fuß über Grund, sondern ich sag mal vielleicht 500 Fuß oder 800 Fuß über Grund, weil das Krankenhaus ist nur 5 Minuten weg, da lohnt es sich nicht hochzugehen und wieder runterzugehen. So ganz so tief wollen wir da nicht. Irgendwie sind da ja auch noch Sendemasten, Hochspannungsmasten, Windräder. Das wollen wir alles stehen lassen und so weiter. Ja, da bauen wir uns ja nur Gefahren ein. Und dann gibt es auch keinen Grund, so tief zu fliegen, dass wir wirklich nur einen Meter über den Bäumen drüber sind. Was aber mal passieren kann, und das hängt dann von der Flugsicherung ab, dass wir zum Beispiel, wenn wir schnell in der Klinik müssen und müssen unter dem Anflug von Frankfurt irgendwie durch, aber durch die Kontrollzone von Frankfurt durch, dann kann es sein, dass der Lots uns manchmal sagt, Treetop-Level, das heißt Baumwipfelhöhe, und dann düsen wir da unten durch, weil es für den am allereinfachsten ist, dass wir so weit wie möglich vom anfliegenden Verkehr weg ist. Das passiert öfter mal.
Arne, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ihr abends abschließt bei der FIS? Wer übernimmt denn euren Funk dann?
Das ist zu, wie will ich das ausdrücken, 70% ist es Radar. In München laufen tatsächlich Bänder auf den Münchner FIS-Frequenzen, weil das da nicht anders geregelt ist. Aber woanders, also jetzt Düsseldorf-Welle oder so, wird dann von Radar mitgemonitort. Das heißt, da ist immer jemand da. 24 Stunden kannst du auf der 129875 bei FIS rufen und es wird jemand antworten.
Und in München kommt dann Blasmusik.
In München hörst du die ganze Zeit, wenn sie da und da sind, rufen sie da und da. Und wenn sie da und da sind, rufen sie da und da. Ist halt eine Regelung, die man machen kann, aber die ich persönlich nicht gut finde, weil wenn jetzt einer da jetzt ruft, weil er was Dringendes hat und er muss sich erstmal eine halbe Stunde das Band anhören, wo er denn jetzt seinen zuständigen Sektor findet, mit welcher Frequenz, ist das in meinen Augen nicht glücklich. Also es ist schon besser, wenn das einer monitort.
Sag mal, Arne, Fritz, ich habe da irgendwas läuten hören, dass wir nächstes Jahr zusammen unterwegs sind. Stimmt das?
Dazu muss Arne jetzt was sagen.
Ja, genau. Also bis dahin habe ich meinen PPL fertig und ich fliege euch einmal nach Hawaii.
Bin ich dabei?
Ja, das stimmt. Der Arne ist nächstes Jahr bei unserer Podcast-Hörerreise dabei. Also unsere treuen Hörer, also wir haben, ich glaube, 25 oder 30 treue Hörer. die machen auch immer regelmäßig jetzt mit, also jetzt nächstes Jahr zum dritten Mal. Und ich habe Arne so ein bisschen erzählt und habe ihn gelockt und habe gesagt, ja, und dann wollen wir eben da und dahin fliegen. Und dann sagt er, oh, das klingt spannend. Und er ist ja nun mal auch so ein hier norddeutscher Jung. Er ist ja gebürtiger Bremer. Und dann haben wir gesagt, jo, alles klar. Beziehungsweise Arne hat die Initiative ergriffen und hat dann sofort den Urlaub noch getauscht bei seinem Arbeitgeber und hat gesagt, jo, vom 19. bis 13. Mai ist er dabei nächstes Jahr. Er fliegt bei uns mit.
Cool, dann ist er genau,
so wird es passieren.
Arne sitzt dann vorne rechts.
Die Polen haben bestimmt Verständnis.
Arne muss dann Funk machen unterwegs, das ist klar.
Für alle, wie viele Maschinen werden das?
Wie viel waren wir, Johann?
Letztes Mal waren wir 6, ja, 7.
Auch in der Spitze, glaube ich, mal 8.
Ja. Das ist eine große Formation.
Genau. Okay.
Dann kommt der Controller in der Kontrollzone manchmal ein bisschen ins Schwitzen, wenn man so eine Formation mit 6 Flugzeugen anmeldet.
Damit kannst du Tim nicht so richtig beeindrucken mit seinen 12er Formationsflügen.
Ja, gut. Ja. Das ist auch very special, aber. Das stimmt schon. Also wenn wir uns mit 12 Hubschrauber-Formation irgendwo anmelden, dann hört man das irgendwie schon am anderen Ende, dass da einmal kurz geschluckt wird und nachgefragt wird, 12 Helikopter-Ship-Formation? Confirm.
Bitte mal alle Kennzeichen durchgeben, ja.
Ja, genau.
Genau.
Ja, aber da freue ich mich schon sehr drauf, dass diese Hörerreise da stattfindet. Ich bin noch nie mehrere Tage irgendwie unterwegs gewesen. Ich fliege ja höchstens mal mit hier als einziger ohne Schein. Und ich freue mich super drauf und finde es auch ganz lieb, dass ihr mir zutraut, das heil zu überstehen.
Johann ist halt Segelflieger.
Das hängt dann ja eher an Fritz.
Wenn ich bei Fritz mitfliegen muss, dann hängt es an Fritz, ja. Kann ich nochmal wechseln, wenn mir das nicht gefällt?
Ist wirklich so.
Alles klar.
Wir haben auch Nichtflieger dabei und dann wird auch schon mal wild durchgetauscht. Sodom und Gomorra bei uns. Fliegt dann mal der bei dem mit.
Sehr gut, ist genau mein Stil.
Läuft, passt. Jeder wird dann schon mal, dann möchte der eine vielleicht mal in der Vans mitfliegen, der, wie heißt die, RV12. Wir haben jemanden aus der Schweiz dabei. Der hat sich seine RV12 gebaut und dann haben wir noch eine alte Robin mit dabei, also wirklich eine alte Robin, Baujahr, was ist die denn? Baujahr 67, glaube ich, ne? oder so von Markus?
Ich habe keine Ahnung.
Älter als ich? Geht das?
Das geht, Arne. Das geht. Also Flugzeuge sind okay. Ja immer Win.
Das geht bei den Flugzeugen ja. Ziemlich gut.
Also bei den Flugzeugen sind wir beide Jungspunde. Absolut.
Dann geht's ja noch. Also aber so eine kleine Polizeieskorte und ein Rettungshubschrauber dabei wäre auch nicht so verkehrt bei dieser Hörerreise, oder? Andreas, Tim, ihr könnt da mal ein bisschen Steuergelder, finde ich, einsetzen.
Bei mir gingen die Ohren eben auf. Als ihr gesagt habt, wir haben alte Flugzeuge und selbstgebaute Flugzeuge dabei, habe ich gedacht, ach, da ist die Quote für mich ganz gut, wenn ich noch einen abfische für mich.
Kannst du Fläche fliegen, Andreas?
Na, also, was heißt, kann ich das?
Vielleicht. Ja, vom Prinzip her schon.
In der Theorie vielleicht, aber ich habe noch nie ein Flugzeug gelandet oder so, keine Ahnung.
Tim, nee, wie ist bei dir? Also ich bin mal in der Cessna 182 bei uns mitgeflogen und habe vielleicht auch hier und da mal genauer hingeguckt, aber nein, ich habe kein Flächenlizenz. Würde ich aber gerne noch machen, ehrlich gesagt.
Machst du jetzt noch im IFA, ne?
Was, Tim? Du willst Fläche machen?
Naja, wir haben zwei Cessnas bei uns in der Staffel, deswegen heißen wir ja auch nicht Hubschrauberstaffel, sondern Polizeifliegerstaffel. Und also, wenn ich da irgendwann jetzt nicht nur Stellvertretender, sondern vielleicht auch irgendwann Ausbildungsleiter bin, dann muss ich natürlich jedes Fluggerät bei uns fliegen können.
Mm.
Verstehst du?
Mach's doch nächstes Jahr mit Arne zusammen. Dann ist da wenigstens Zug drauf, weißt du?
Ja. So als Challenge? Ja, ach du meine Güte. Ja, wir zwei zusammen, ja. Ist total unfair, weil er hat ja die ganze Theorie schon.
Wir helfen dir, Arne.
Ja, das will ich hoffen. Die wird auch nötig Theorie sein.
Ballern wir dir auf der Podcast-Hörreise komplett in die Birne rein. Alles.
Ja, genau.
Oh, schon freue ich mich, mich noch mehr auf diese Reise.
Machen wir Wolkenkunde. Guck mal, das da ist eine Cumulus-Wolke.
Genau. Nehmen wir noch einen Sven Plöger mit.
Läuft. Ja, genau.
Das wird. Dann macht der Theorietermin im Juni aus, würde ich sagen, oder? Theorieprüfung im Juni.
Nee, Ende Mai. Hallo?
Ja, direkt Ende Mai.
Ja, Ende Mai. Wenn der am 13. wenn ist der fit für die Prüfung. Aber dann können wir den am 17. zur Prüfung schicken.
Nur keinen Druck aufbauen. Arne, richtige
Taktik.
Wo bist du?
Hallo? Wo bist du?
Ich muss weg.
Tim, was macht ihr dann mit den 172er bei euch in der Staffel? Ist das dann so Verkehrsbeobachtung und Waldbeobachtung oder was?
Unterschiedlich. Wir hatten sie früher als IFA-Trainer eingesetzt oder dass du halt darauf IFA gemacht hast, dann später eine Transition, was jetzt nicht mehr so einfach ist. Und ansonsten sind sie halt zivil lackiert. Das heißt, wir können sie zur unauffälligen Aufklärung, weil ein Kleinflugzeug eigentlich sehr viel öfter am Himmel ist als ein Hubschrauber und auch einen anderen Geräuschpegel hat. Also es fällt einfach nicht auf. Und im Sommer, ja, benutzen wir es auch zur Waldbrandaufklärung, ja.
Mhm. Wie sieht es denn bei euch mit dem Personal aus? Habt ihr genug Piloten in der Staffel oder in
der Einheit? Ich spreche da mal für die ganze Hubschrauberfliegerei. Nein. Nein, es ist also, ich glaube, wie überall wird gejammert, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Das Problem ist natürlich, um Hubschrauberpiloten vom Fußgänger so weit zu entwickeln, dass er sämtliche Einsätze nachts Single-Pilot winschen irgendwo in der Hinderniskulisse machen. Das ist halt nicht von jetzt auf gleich gemacht. Da brauchst du halt Jahre der Ausbildung. Und wir haben einfach sehr viele, die in Pension gehen und es ist nicht rechtzeitig nach ausgebildet worden, weil wir einfach sehr lange sehr gesättigt waren. Und das fällt uns seit ein paar Jahren so ein bisschen auf die Füße. Wir haben es aber relativ gut abgepuffert gekriegt. Aber ich glaube, die freie Wirtschaft ächzt da gerade noch sehr viel mehr.
Also ich muss aber auch den Weg über den Polizisten laufen.
Ja, das ist bei uns definitiv so. Es ist immer der Weg über den Polizisten. Bei uns ist es halt sogar noch mit einer zusätzlichen Mindestverwendung bei der Polizei, weil wir sagen, du musst auch so ein bisschen einsatztaktisch am Boden geschult sein, damit man weiß, was da vor sich geht. Die Bundespolizei zum Beispiel hat ein Projekt, das nennt sie Pilotprojekt. Da kannst du dich rein theoretisch direkt zum Pilot oder zur Pilotin bewerben, musst aber trotzdem vorher das Studium durchlaufen, kannst aber, bevor du überhaupt unterschreibst, ich mache das, darauf getestet werden, dass du dann später auch die Ausbildung machen kannst.
Andreas, bei euch wahrscheinlich ähnlich, vor allen Dingen, weil ich das auch noch selber finanzieren muss, die Ausbildung, oder?
Ja, also das ist genau das. Es werden dadurch nicht mehr. Also auch wir suchen in der zivilen Fliegerei seit einigen Jahren wirklich Piloten. Das war früher immer umgekehrt. Es gab Piloten wie Sand am Meer und jetzt ist seit einigen Jahren umgekehrt. Und auch jetzt suchen wir aktuell Piloten. Und es ist wirklich schwierig, weil der Outcome, wie du so schön gesagt hast, der ist nicht höher, weil die Leute müssen es selber bezahlen. Und es sind nur, weil es mehr Piloten gesucht werden, werden deswegen nicht mehr Leute die Ausbildung machen, weil es halt trotzdem noch bezahlt werden muss. Und wir reden ja von 120.000, 150.000 Euro, je nachdem, welchen Ausbildungsweg du wählst. Manchmal geht es auch noch für 100.000 Euro. Ist ja eine Menge Geld. Jetzt steigen auch noch die Zinsen. Das heißt, du hast eine höhere Zinslast, wenn du das wieder zurückzahlen musst. Die Pilotengelder sind alles andere als gut, wenn man einsteigen möchte. Also man muss das wirklich fürs Herz machen und nicht, weil man sagt, ich will damit reich werden. So ist es halt einfach, ja. Aber wir suchen Piloten und brauchen Piloten. Und das Problem ist, am besten sollten sie direkt von Anfang an möglichst viel Flugerfahrung haben. Und das gibt's halt einfach nicht, ja.
Das ist natürlich auch schwierig.
Ab dem Kindergarten auch schon. Genau.
Das ist auch schwierig, ne? Also gerade die Piloten, wenn ihr sagt, mehrere hunderttausend Euro und dann eine Flugstunde ist natürlich auch teuer. Apropos Flugstunde, Andreas, ich muss mal gerade auf YouTube springen, die Bilderbuchreportage. Sagt dir das was?
Ja, war eine ganz tolle Sache. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja? Magst du ein bisschen erzählen darüber?
Ja, ja, ich das Problem ist ja, als Prüfer muss ich, oder sagen, fangen wir mal von vorne an. Also die Bilderbuch-Reportage, das oder Bilderbuch-Productions, die haben eine mehrteilige YouTube-Serie gedreht über das Thema Fliegen. Und da ging es nicht nur um Hubschrauber, sondern auch um Flugzeuge. Ich glaube, Gleitschirm war auch noch irgendwas mit drin oder so. Und ich durfte dort in diesen Folgen 2 PPL-Prüfungen abnehmen. Und das hat schon viel Spaß gemacht. Aber die Leute, die mich halt noch nicht kennen, ich muss ja als Prüfer, muss ich ja meinen Pädagogikteil und mein Herz als Fluglehrer ablegen und muss sagen, jetzt bin ich Prüfer, darf ja nicht mehr so viel reden, ich darf keine Tipps geben und so weiter. Das fällt mir dann schon immer schwer. Das ist immer schon so ein bisschen schwierig, weil man dann manchmal in der Prüfung auch wie so ein stummer Heinrich daneben sitzt und nicht sagen darf, das war jetzt gut oder schlecht und der Bewerber für diese Prüfung eben daneben sitzt, sagt, sag doch jetzt mal, ach so ungefähr, ja, dass er ein Feedback davon bekommt. Und die haben mich dann auf 2 Prüfungen da begleitet. War echt schön, wirklich.
Mhm. Ist ein tolles Team, was dahinter steckt. Ich habe mir diese Folgen auf YouTube angeschaut, ja, weil es hochprofessionell produziert wurde. Weißt du zufällig, ob die Producer aus der Film- und Fernsehbranche kommen? Oder sind das nur Hobbyfilmer?
Nee, die machen, frag mich nicht zu viel. Ich glaube, ich habe es teilweise leider schon vergessen. Das sind so liebe Menschen, die dahinter stecken. Das sind ganz tolle Menschen. Und ja, die haben vorher schon irgendwas gemacht, aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich kann dir aber einen Kontakt geben, wenn du willst.
Sehr gerne.
Und die machen das wirklich gut. Auch die haben da ja ein komplettes Studio aufgebaut in diesen Schulungsräumen. Alles abgedunkelt, abgedeckt, Riesen, alles aufgebaut, Scheinwerfer, hier Kamera. Die machen das extrem professionell, muss man wirklich sagen. Also holla die Waldfee. Da steckt sehr viel Liebe auch drin.
Aber du hast das in Mönchengladbach abgenommen, diese Prüfung, ne?
Richtig, da ist eine Flugschule, wo ich ab und zu mal Prüfungen abnehme, wenn ich denn die Zeit finde, weil das Problem ist, muss ich auch immer hinfahren, zurück. Und wie es bei Tim und bei mir ist, ist halt immer Zeit sehr knapp. Deswegen bin ich da auch leider mittlerweile ein bisschen weniger. Aber in Mönchengladbach ist eine Flugschule, wo ich versuche, wenn es irgendwie geht, auch nochmal eine Prüfung immer abzunehmen, ja.
Siehst du, Johann, habe ich dir doch gesagt. Der Andreas.
Wieso?
Natürlich, hast du recht gehabt.
Ja, ich hatte diese Folge gesehen. Und als wir am Donnerstag, als wir nach Hause gefahren sind, ne, habe ich dir davon erzählt. Habe ich gesagt, der Andreas, ja, das ist so wieder ein Star, den wir bei uns im Podcast jetzt als Gast haben.
Ja,
ne? Radio, Fernsehen, Influencer. Aber wir brauchen noch ein Autogramm von dir, bitte.
Ja, genau, richtig. Ein Aufkleber kann ich euch geben von mir.
Von abgehoben?
Nee, von abgehoben haben wir leider noch keine Aufkleber. Das wollten wir aber mal ändern, Tim. Ne? Da wollten wir ja was machen. Nee, ich habe von mir als Rettungshubschrauberpilot habe ich immer welche dabei, weil ich liebe ja Kinder und wenn Kinder am Hubschrauber stehen, dann will ich auch immer irgendwie denen irgendwie was geben gerne und dann kriegen die von mir einen Aufkleber, wo ganz viele Hubschrauber drauf sind, dann dürfen sie gucken, welcher Hubschrauber ist denn der, mit dem ich denn gerade da bin? So, und dann hasse die mal gleich, weil dann beschäftigen die sich mit der Materie. So ist es.
Schön.
Sehr gut. Wenn ihr euren Sticker habt, beziehungsweise ich finde euer Logo so cool, könnt ihr gerne mal so ein paar Merch-Artikel raushauen. So ein Pulli oder sowas.
Tim, wie war denn die Abstimmung? Du hast doch eine Abstimmung gemacht. Wie war die denn? Ich habe das Ergebnis noch gar nicht
gesehen. Ja, wir müssen Merch raushauen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen Merch raushauen. Das war Massen wollen kaufen. Nein, aber ich find's auch so, wie du gerade sagst, ich habe mir mal so ein Hoodie machen lassen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Vielleicht machen wir mal so ein bisschen was, so eine kleine exklusive Edition. Mal schauen. Jetzt zum Einjährigen. Oh,
Kollektion.
Kollektion de Speciale. Arne, Fliegerseelsorge, nee, betreutes Fliegen. Ne? Betreutes Fliegen, kommt da auch was raus? Merchandise-Artikel? Kugelschreiber, Sonnenbrille?
Fliegerseelsorge. Bis jetzt noch nicht. Mal gucken. Ich habe an der Unterwäschekollektion gedacht.
Oh, dann bin ich raus. Mit meinen Traummaßen.
Fritz trägt keine.
Nee, 90, 60, 90. Das andere Bein auch, das kannst du bei mir knicken. Geht nicht, schade.
Aber bei Arne betreutes Fliegen könnte ich mir so eine schöne Armbinde, ein Gelb mit Punkten drauf oder sowas vorstellen.
Ja. Ist immer sehr gut, ja.
Die können Tim und ich dann auch im Einsatz tragen. Das, oh, klasse. Ist super.
Mit Brille und weißem Stock dran dabei, ne?
Ja.
Ach, herrlich, läuft.
Das ist doch der Klassiker bei euch, dass das der Kapitän so, dass er so zum Geld geht.
Ja, aber wobei, ihr werdet lachen, es gibt so bei uns den einen oder anderen, oder hat es gegeben, die Flugangst hatten. Die sind zum Dienst ins Parkhaus in die Tiefgarage in Frankfurt reingefahren, waren nass geschwitzt, wenn die daran dachten, dass die in dieses Flugzeug einsteigen müssen. Und wenn die dann im Cockpit drin waren, war gut. Oder von dem einen weiß ich es auf jeden Fall. Aber das ist schon heftig, ne? Also da hast du doch, weiß ich nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Sprichst du jetzt von Tim?
Nee, bei mir, nein, war das ja anders.
Nee, Tim hat doch im Simulator Angst. Nee, es gibt doch diese...
Simulator ist auch echt fies.
Also Simulator stelle ich mir auch immer... Wie ist das? Ihr habt ihr Trainingsprogramme im Simulator, dass ihr genau gesagt bekommt, ihr trainiert heute das, in 2 Monaten kommt das dran? Oder ist das ein wildes Potpourri, was der Prüfer aufrufen kann? Das kommt auf den Prüfer an.
Also du machst halt schon eigentlich immer ein Programm, was du auch vorher im Briefing besprichst und erzählst den Leuten, da wird dir vielleicht mein Triebwerk ausfallen, da wollen wir das sehen, da wollen wir dieses sehen. Und dann spielst du das mit den Leuten durch. Und wo du vielleicht darauf hinaus wolltest, es gibt sowas wie Simulator Sickness, ist auch... Es ist ein furchtbares Ding, dieser Simulator, weil du halt zwar eine Projektionsfläche hast, die ist aber nicht komplett 360 Grad. Und wenn du da halt mal irgendwo in die Ecke guckst, wo was steht, du denkst aber, du fliegst mit 120 Knoten vorwärts, das ist ein ganz blödes Gefühl fürs Vestibularorgan. Und da macht der eine oder andere auch schon mal eine Tüte voll.
Oh.
Das gibt's. Das ist echt unangenehm. Deswegen gibt's ja auch bei den Simulatoren jetzt neue Entwicklungen und was da jetzt so mittlerweile auf dem Markt ist, ist dann auf einmal deutlich bessere Lösungen möglich, ja.
Das ist auch diese Simulator Sickness, die ist ein ganz großes Problem, weil ja jetzt vor ein paar Jahren rauskam, dass wenn man größere Hubschrauber fliegt und dafür ist ein Simulator auf dem europäischen Kontinent vorhanden, dann muss man in den Simulator gehen und dort seine Checkflüge machen. Man darf nicht mehr, man muss, man wird gezwungen, egal wie weit er wegsteht auf dem europäischen Kontinent. Und da ist jetzt das Problem eben, es gibt, ich sag mal bei der Bundespolizei, die haben das ja alle immer auf dem Hubschrauber gemacht, dann Piloten, die jetzt 20, 30 Jahre lang schon fliegen, das immer auf dem Hubschrauber gemacht haben, jetzt müssen sie in den Simulator, jetzt wird denen aber nach einer halben Stunde schlecht. Du brauchst aber für einen Checkflug, sage ich mal, 1,5 Stunden. Und die sind ja dann, du bist dann, also wenn dir da drin schlecht wird, du bist ausgenockt, danach ist nichts mehr, da kannst du nichts mehr machen. Und da sagt dann die Behörde oder die EASA, dein Pech, so ungefähr. Und das finde ich ein bisschen kritisch, weil du halt einfach ein erfolgreicher Pilot bist, fliegst seit 30 Jahren und jetzt, weil du in den Simulator musst, wird dann einfach gesagt, Sickness? Nee, kennen wir nicht. Kann ja jeder sagen, dass ihm schlecht wird, nur weil er auf dem richtigen Hubschrauber fliegen will. Oder? Das ist im Moment ein sehr heikles Thema, ein sehr großes Problem, weil jetzt alle in den Simulator müssen. Mir wird nach 2 Stunden irgendwo schlecht. Ich habe aber auch Kollegen, die schneller dran sind. Also es ist einfach, es ist eine Maschine. Es ist keine Realität, es ist eine Maschine. Da wurde was programmiert. Und diese Programmierung, die kann, wenn du auch mal zu viel im Pedal stehst, dass sich der Hubschrauber mal schnell dreht, das macht so, das ist vorbei bei manchen. Das geht wirklich in einer Sekunde oder in 2 Sekunden. Und das ist das Ganze vorbei, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie dieses Thema weitergeht. Das ist sehr, sehr spannend durch diese Pflicht und was die EASA da jetzt macht und sagt, okay, ja, mal gucken.
Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt fast 2 Stunden rum. Hätte ich vorgeschlagen, dass wir so eine Blitzabfragerunde so zum Schluss vielleicht noch machen. Ich werf euch einen Satz zu, also für alle den gleichen, und ihr antwortet einfach, was euch dazu einfällt. Arne, du kannst das dann dementsprechend adaptieren, vielleicht auf deine Sachen, oder ich versuche auch den Satz zu ändern. Anfangen möchte ich mit mein schönstes, witzigstes, fliegerisches Erlebnis war dieses Jahr. Fritz?
Der Go-Round in Horice in der Tschechei oder in Tschechien. Das war lustig mit Go-Round. Ja, ja.
Warum macht man auch einen Go-Around, wenn dann noch zwei Flugzeuge auf der Bahn stehen? War da auch noch Platz?
Nee, aber Tschechien war schön, hat Spaß gemacht.
Tim?
Die Alpen. Einmal im Jahr sind wir in den Alpen und an der Zugspitze zu landen oder noch besser im Wettersteingebirge, einer Meilerhütte, mein absoluter Lieblingslandeplatz, das ist so jedes Jahr mein Highlight eigentlich. Und das war es dieses Jahr auf jeden Fall.
Okay, Andreas?
Ich könnte jetzt kein Highlight erzählen. Also ich hatte unheimlich viele und freue mich auch auf die nächsten. Es gibt keins, was jetzt so wahnsinnig heraussticht. Es gab einfach viele tolle Momente und da freue ich mich einfach auch wieder drauf, das alles erleben zu dürfen.
Oh, das ist jetzt voll fies für Arne.
Ja, ach, das Arne, geht. Ich kann das sofort. Gesagt, das Lustigste, was dir während diesem Jahr irgendwie widerfahren ist.
Das Lustigste auf der Frequenz ist natürlich immer, wenn sich Missverständnisse ergeben. Wenn ich dann solche Sätze kriege wie bitte Verkehr und dann soll ich dazu irgendwas sagen. Dann sage ich immer, so gut kennen wir uns doch gar nicht. Oder da muss ich wenigstens zum Essen eingeladen werden vorher. Sowas ist immer toll. Was auch Spaß macht, ist, wenn am Schluss dann irgendwie jemand seine Grammatik nicht mehr auf der Reihe hat und dann sagt hier, tschüss für den Service. Ja, solche Sachen. Was macht mir Spaß?
Bitte Verkehr.
Ja, bitte auch Ihre Begleitung. Da gibt es diverse schöne Formulierungen, ja.
Bei Erbitteverkehr, Arne, da müsstest du ein Knöpfchen drücken und in dem Moment taucht Tim irgendwo neben diesem Flugzeug auf.
Rufen Sie auf der, was immer da dran steht, auf der Polizeimaschine.
Gut, nächste Runde. Nächstes Jahr möchte ich Folgendes erreichen. Teilweise haben wir es von einigen schon gehört. Wir machen trotzdem mal die Runde. Fritz?
Ich möchte nächstes Jahr unbedingt mein Night VFR machen und dann zum IA noch aufbohren.
In einem Jahr?
In einem Jahr. Aber nächstes Jahr möchte ich Night VFR erstmal machen. So. Und dann Step by Step.
Gut, Tim?
Ja, Alpha habt ihr schon gehört, das ist so ein Must. Aber was möchte ich sonst noch erreichen? Ich möchte immer wieder gesund landen, dass ich aussteigen kann.
Sehr gut. Andreas?
Ja, ich hatte schon gesagt, meinen Tri für die zweimotorigen Hubschrauber, vielleicht auch noch den TRE dafür, mal gucken, ob ich das schaffe. Wird sehr knapp, aber mal schauen. Man soll ja immer Ziele haben.
Mhm. Arne, gibt es bei dir etwas?
Also abgesehen davon, dass ich eine komplette Pilotenausbildung im nächsten Jahr machen soll, jetzt auch schon mit Zeitlimit im Mai, 5 Tage. Ansonsten, ich bin ganz gespannt, wie das mit bei mir und dieser Insta-Geschichte da noch weitergeht, weil ich habe ja erst dieses Jahr damit angefangen. Ich mache das jetzt seit 4 Monaten, bin also noch völlig unerfahren, habe schon Probleme gehabt, sowas wie einen Musiktitel da zu hinterlegen oder irgendwie so ein Figürchen einzufügen. So langsam wird's. Und ich bin mal gespannt, was sich da noch alles entwickelt, weil ich lerne so viele tolle Leute kennen wie euch jetzt alle, mit denen ich vorher nie zu tun gehabt hätte. Ich lerne ja auch so viel über Fliegerei. Ich habe nie gewusst, dass ein Hubschrauberpilot nur eine Hand frei hat, weil er mit einer auf jeden Fall den Stick festhält und mit der anderen muss der alles machen. Das weiß ich als FIS-Mensch da hinter dem Mikro gar nicht. Ja, ich wundere mich, warum dauert das so lange, bis er seinen Squawk drin hat. Und was ist da los? Hat er mich nicht gehört? Dann sage ich es nochmal. Also solche Sachen sind super viel wert und ich bin froh, dass ich das mit euch erleben darf und dass ich euch kennenlernen darf. Und der Kater auch.
Ja, genau. Dann die letzte Runde würde ich vorschlagen. Von meinen Flieger in Klammern, Kameraden, würde ich mir mehr ... wünschen. Fritz.
Mehr Good Airmanship.
Was meinst du damit?
Ja, als wir jetzt hier John Hunt im Interview hatten, er hat es auch so schön auf den Punkt gebracht. Er hat auch nämlich auch immer gesagt, jeder Pilot meint immer, er ist so der Beste. Und wenn du eben nicht so viel Flugerfahrung hast, dann bist du ein schlechterer Pilot. Und diese Good Airmanship heißt, für mich persönlich, andere mitzunehmen, ein bisschen auch zu gucken, wenn die einen Fehler machen, so dieses Monitoren. Ne? Also ich glaube, Tim und Andreas, die können das gut nachvollziehen. Einmal fünfe gerade sein zu lassen, ne, im Funk, und nicht immer so darauf zu beharren, dass es halt so super absolut genau sein muss. Ne? Und Fehler verzeihen. Ne? Der Luftraum ist groß genug, wir passen da alle rein. Und so eine Good Airmanship für alle tut uns allen gut.
Gut. Ja, auf jeden Fall schön gesagt. Good Airmanship, super wichtig, ja. An den richtigen Punkten 100% und ansonsten vielleicht mal gucken, ja. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich wünsche mir viel mehr gemeinsame Flüge mit meinen ganzen Kollegen. Das geht mir so ein bisschen ab. Ich bin halt so ein bisschen aus dem Einsatzflugbetrieb raus, bin froh über jede Schicht, die ich übernehmen darf. Und ich hoffe, dass das im nächsten Jahr ganz viele sein werden und ich wieder mit meinen ganzen mittlerweile alten Kollegen fliegen kann.
Sehr gut. Andreas?
Genau, gut, Airmanship schließe ich mich gerne an. Dann nicht vergessen, dass wir doch alles Piloten sind und irgendwie alle gleich sind und vielleicht der ein oder andere ein bisschen mehr oder weniger Erfahrung hat, aber deswegen trotzdem nicht der ein oder andere deswegen gleich schlechter oder besser ist. Und ansonsten zu meinen Kollegen, ich bin echt glücklich, so ein tolles Team zu haben. Das kann man nicht anders sagen. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit all den Kollegen, die ich habe und freue mich immer über jeden, den zu sehen, mit dem zu fliegen. Von daher, da bin ich sehr glücklich.
Sehr gut. Arne, was wünschst du dir von den Fliegerkameraden, die bei dir auf der Welle sind?
Also ich wünsche mir tatsächlich, dass es so bleibt, wie es jetzt im Moment ist, weil es ist tatsächlich toll. Sobald ich merke, dass einer auf meiner Frequenz bei mir ein Problem hat, sind auf einmal alle still. Alle, die da sind, merken, da ist was wichtig und helfen auch noch mit, indem sie zum Beispiel, wenn einer ein schlechtes Wetterproblem hat, ihm erzählen, dass es in der und der Ecke vielleicht besser ist, wenn gerade Luft ist. Also sie arbeiten wirklich sehr gut mit und ich hoffe, dass das so bleibt. Und in meinem Team, mit dem ich zusammenarbeite, das kann ich mir nicht besser wünschen. Also bei FIS sind viele tolle Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, mit denen ich gerne ja auch den Großteil meines Tages ja zusammen bin, 8 bis 9 Stunden. Und das läuft super.
Das kann ich gut nachvollziehen. Wir waren zwar nicht bei FIS, aber ich hatte das Gefühl, dass es bei euch generell bei der DFS ziemlich angenehm ist zu arbeiten.
Ja, kann ich nur unterstützen. Ist so.
Guter ja. Arbeitgeber. Ja, lieber Tim, lieber Andreas, lieber Arne, lieber Johann, dann darf ich erstmal an der Stelle ganz herzlich Dankeschön zu euch sagen, dass ihr euch auf dieses Experiment mit uns eingelassen habt, von der Privatpiloten-Lounge mit uns so eine Jahresabschlusssendung zu machen. Ich wünsche euch beiden erstmal weiterhin für abgehoben many happy landings, passt gut auf euch auf, viele tolle neue Themen, auf die ich mich dann auch freue. Arne, dir wünsche ich auch alles Gute am Bildschirm. Gute, frohe Weihnachten für euch, guten Rutsch ins neue Jahr für dich, Johann, auch. Ich freue mich auf unsere nächsten Projekte. Und dann freue ich mich auf 2024, was da so alles auf uns zukommen wird.
Von mir auch ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich weiß schon, warum ich diese Idee hatte und warum ich das unbedingt immer weitermachen will. Nächstes Mal dann live, nachdem ihr uns das beigebracht habt. Und sonst würde ich mich freuen, den einen oder anderen von euch dann vielleicht auf der Aero zu sehen oder so.
Werden wir dran arbeiten. Also lieben Dank auch an euch zwei, dass ihr uns eingeladen habt. Wirklich vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bei Arne freue ich mich auf die Unterwäschekollektion auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt.
Ja. Da schließe ich mich direkt an. Ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Vielen lieben Dank. Es war schön, mit euch den Abend zu verbringen und mit euch zu quatschen und dann das nächste Mal in der Realität.
Von meiner Seite auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf mit euch vieren. Ich wünsche euch allen tolle Feiertage, immer sichere Landungen und dass es nächstes Jahr noch besser wird, als dieses Jahr war.
Arbeiten wir daran. Danke. Bis dann. Macht's gut. Many happy landings. Der Fritz, der Johann, Arne, Tim und Andreas.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald.